Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Wir waren 10 Jahre im Elfenbeinturm der Universitäten dieser Welt eingesperrt, aber haben uns daraus befreit und haben jetzt eine klare Mission. Psychologie für alle. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über die 5. Folge von Princess Charming. Und Trommelwirbel, wir haben das erste Mal in der Geschichte der Psychologin eine Gästin dabei.
Let's go!
Franzi.
Dina.
Wir skippen heute die ganze Einleitung. Ich bin richtig excited, denn wir haben das erste Mal eine Gästin dabei. Und es ist nicht nur irgendeine, es ist nämlich Sylvie Carlson.
Hallo Leute, ich wusste nicht, wann mein Einsatz ist, also hi. Ich freue mich sehr, sehr doll hier zu sein.
Sylvie, ich liebe Trash TV und ich bin Feministin und natürlich kenne ich deswegen deine Videos. Aber für die Zuhörenden, die dich nicht kennen, da habe ich eine kleine Vorstellung vorbereitet.
Let's go.
Sylvie Carlson ist YouTuberin, Content-Creatorin, Aktivistin und Autorin. Sie hat 2012 einen YouTube-Kanal eröffnet, auf dem sie Videos zu Produkttests, Pranks, Challenges und ihrem Leben hochgeladen hat. Daneben hat sie aber auch noch Medienmanagement mit Schwerpunkt Journalismus studiert und ich denke, man kann sagen, dass ihr YouTube-Kanal zusammen mit ihr gewachsen ist und jetzt geht es dort vor allem um gesellschaftspolitische Themen, Queerness und Feminismus, die sie aber ganz easy und ganz ansprechend verpackt. Zum Beispiel, wenn sie halt Trash-TV scharfsinnig analysiert. Und wir lieben einfach alles daran. Und Sylvie, ich bewundere dich so sehr für deinen Mut, Missstände anzusprechen und aufzuzeigen und dagegen zu halten, was falsch läuft und auch so offen und ehrlich deine Erfahrungen mit anderen Leuten zu teilen. Ich glaube, dass es sehr, sehr vielen Leuten hilft. Aber das ist noch längst nicht alles. Denn Sylvie, ich habe rausgefunden, ich bin noch mal ein bisschen im Internet, habe noch ein bisschen gegoogelt und habe noch ganz viel über dich rausgefunden, denn das hier ist noch längst nicht alles, denn du bist anscheinend ja ein richtiges Multitalent. Du hast schon 5 eigene Songs rausgebracht, du hast deine eigene Modemarke, Warm Kids Club, mit T-Shirts, auf denen zum Beispiel Rezepte für Cocktails mit Tränen des Patriarchats stehen. Du schreibst Kolumnen, moderierst und findest irgendwo zwischendrin auch Zeit, um Psychologie zu studieren. Was für ein Wahnsinn. Und irgendwie hast du trotzdem zwischen dem Ganzen auch noch geschafft, hier bei uns hier hinzukommen und mit uns jetzt über Princess Charming zu sprechen.
Ja, hi. Boah, kennt ihr das, wenn ihr das so unangenehm empfindet, wenn Leute so aufzählen, was ihr gemacht habt und ihr denkt so, ah ja, okay. Also danke erstmal. Ich finde das voll die Ehre, hier zu sein, weil ich euch nämlich ja auch kenne und euch konsumiere und Fan bin eures Podcasts und dem, was ihr so sagt und macht. Und ja, also ich glaube, man darf sich das nicht als Beispiel nehmen, was ich da alles so irgendwie in mein Leben wurschtel, weil das auf alle Fälle jetzt nicht so super healthy ist, alle 1000 Millionen Sachen parallel zu machen. Und ich habe es auch schon ein bisschen reduziert. Aber ich glaube so, ich habe damals angefangen, YouTube zu machen und habe das dann, also die Themen haben sich halt natürlich weiterentwickelt, aufgrund dessen, was ich für Erfahrungen dort gemacht habe. Ich glaube, so ist es gelaufen und deswegen bin ich jetzt da gelandet, wo ich gelandet bin. So, ich glaube, so kann man es erklären, weil manche sich immer so fragen, hey, wie kommst du jetzt von da nach da? Weil ich habe früher auch Comedy gemacht, also ganz, ganz andere Richtung irgendwie gefühlt. Ja, aber danke, das ist auf alle Fälle nicht so leicht zu ertragen.
Okay, ich wollte dich nicht in eine unangenehme Situation bringen.
Nein, da kannst
aber
du ja nichts für.
Wir wissen ja aus der Forschung, Frauen promoten sich nicht selber, ne? Die machen keine Werbung für sich. Und da gibt's, haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, da gibt's immer so Leute, die sagen, Frauen müssen das jetzt endlich mal lernen. Da ist irgendwas falsch mit den Frauen, wieso bewerben die sich nicht selber? Und das ist natürlich Unsinn, denn wir wissen ja, dass wenn Frauen sich Werbung für sich selber machen, dann kommen direkt 5 Männer um die Ecke und sagen, was für eine eingebildete Bitch. Und deswegen haben wir uns ja auch immer zur Aufgabe gemacht, dass wir uns einfach gegenseitig promoten und für andere Frauen promoten. Und ich finde, die Welt sollte wissen, was du alles für krasse Sachen machst.
Dankeschön. Aber es ist ja auch, ich denke immer so, es ist ja auch voll das Privileg, so Dinge ausprobieren zu können. Und ich glaube, wenn man das irgendwie kann, sollte man das nutzen, dass man so sich selber ausprobieren und ausleben kann. Und das habe ich, glaube ich, einfach in meinen 20ern ganz doll machen können, dank YouTube. Und deswegen sieht das auch so aus, wie es aussieht, die Vita.
Ich finde, es gehört auch ja eine riesige Portion Mut dazu, ne, sich einfach Videos von sich ins Internet zu stellen. Finde ich schon einen ganz schönen Power-Move.
Oder Leichtsinn.
Oder beides.
Und Naivität. Aber ja, das hängt ja auch vielleicht auch ein bisschen miteinander zusammen. Ja, macht ihr ja auch quasi. Also noch keine Videos, aber vielleicht bald, Dina, oder?
Ich liebe alles daran.
Der Druck steigt. Wir werden es machen. Es wird kommen. Auf jeden Fall, Silvi. Ich lenke schnell ab. Aber Silvi, ich wollte dich eigentlich noch fragen, habe ich was vergessen bei deiner Vorstellung?
Du sagst das so, als wäre das eine rhetorische Frage.
Nee, es ist tatsächlich keine rhetorische Frage. Ich habe noch ganz viele spannende Videos von dir gesehen.
Oh Gott.
Und zum Beispiel auch, wie formuliere ich das jetzt nett? Ich habe gesehen, dass du dich ja auch den problematischen Menschen unserer Zeit online im Zwiegespräch stellst, wo ich immer gesagt habe, das würde ich niemals machen. Aber andererseits, wir brauchen halt ja auch die Leute wie dich, die sich gegen die stellen, weil sonst stehen halt deren Meinungen unkommentiert im Internet. Die problematischen Menschen, die haben ja nie ein Problem damit, sich öffentlich irgendwo hinzustellen und ihre Sachen zu verbreiten. Das finde ich auch richtig stark. Aber Silvi, was ich auch dann gefunden habe, ich habe nämlich mal so ein bisschen durch deinen YouTube-Account geguckt, denn ich habe mich gefragt, wann hast du eigentlich angefangen, Trash-TV zu kommentieren? Und tatsächlich habe ich gefunden, oder das Erste, was man da noch findet, ist, dass du eine Reaction zu Promis unter Palmen gemacht hast. Zur zweiten Folge, der ersten Staffel war das, glaube ich. Und das war schon vor 4 Jahren. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das damals gar nicht so ein Riesending, auf Trash-TV zu reacten, oder? Und da habe ich mich nämlich gefragt, wie dir die Idee kam und wie du dazu gekommen bist. Und ob das wirklich das erste Format war oder ob da was verloren gegangen ist.
Zum ersten Punkt will ich noch was sagen, ne? Das Ding ist, ich glaube, ich würde es jetzt auch nicht mehr machen. Ich glaube aber auch, dass wir so voll das Problem damit haben, dass wir so verschiedene Lager bilden und in unseren Bubbles bleiben und eigentlich das Gespräch so ein bisschen ausbleibt. Deswegen habe ich das damals gemacht. Ich hatte auch noch damals bei diesem Format, was du meinst, andere Anfragen für andere Personen, die mir gegenüberstehen, und die habe ich alle abgelehnt. Und bei der Person, bei der ich gegenüberstand, bei der dachte ich, dass es vielleicht ein konstruktives Gespräch gibt. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir das irgendwie führen. Und für mich war das so, also mein Ziel war es eigentlich, das so zu reproduzieren, dass andere Leute sehen, ey, es ist möglich. Es ist ein bisschen nach hinten losgegangen, würde ich sagen. Aber das war so eigentlich mein Gedanke dahinter, weil ich kann es total verstehen, dass man das nicht macht, weil es tatsächlich einfach schwierig ist. Also ich würde es, glaube ich, nicht mehr machen, weil es für mich selber einfach nicht so geil war. Und zu deinem zweiten Punkt, meine Reactions bzw. Analysen, wie ich sie immer nenne, ihr ja auch, die mache ich tatsächlich schon länger, aber die Videos sind gar nicht mehr online. Ich weiß noch, dass ich damals Love Island kommentiert hatte bzw. angefangen habe zu kommentieren und die KandidatInnen dort so ein bisschen eingeordnet habe, aber nur so die Vorstellung von denen, also die, als sie sich dann vorgestellt haben in der ersten Folge. Und ich bin nicht auf alle Fälle die Erste, die das macht, so, die quasi auf Trash-TV oder Reality-TV reagiert. Das war, glaube ich, damals, der das als allererstes gemacht hat, war Mr. Trash-TV. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, auf YouTube. Das war der allererste, der hat das halt immer so zusammengefasst und hat so lustige Kommentare dazu gemacht. So, und dann kam Annikation, die hat dann zum Beispiel Mädchen-WG und Jungs-WG gemacht und aber auch auf so einer sehr komödiantischen Art und Weise. Und ich fand das total cool, aber ich dachte mir so, ich analysiere das immer bis ins letzte Detail und gehe da so rein. Und das hat sich dann eben so entwickelt, dass ich das dann irgendwann mal angefangen habe. Und irgendwann, als die queeren Formate kamen, also Promis unter Palmen habe ich damals angefangen und das war wirklich anstrengend. Und da gab es damals rechtliche Probleme, deswegen sind die anderen Videos nicht mehr online. Damals hat man das einfach gemacht, ohne irgendwie mal zu fragen. Das war so ein bisschen Wilder Westen auf YouTube, so gefühlt, einfach mal machen. Und jetzt mittlerweile ist das natürlich alles ein bisschen professionalisierter geworden. Und da hat sich das halt dann hin entwickelt. Aber ich glaube so, ich würde sagen, Mr. Trash TV war der erste und Annikation kam danach als erste Frau, die das dann auch gemacht hat. Und den Schuh will ich mir gar nicht selber anziehen. So, ne? Also es gab vor mir schon Leute, die das angefangen haben. Und ich habe es dann halt irgendwie analysiert, weil ich dachte, das möchte ich machen. Ja, wie seid ihr eigentlich dazu gekommen? Wissen das die Leute hier? Ja, ne? Wahrscheinlich schon. Oder habt ihr darüber noch nie geredet?
Ich weiß nicht, wie detailgetreu das die Leute wissen. Also bei mir war es auf jeden Fall so, ich habe immer nur Princess Charming geguckt und dann hat Dina mich gefragt, ob wir einen Podcast machen wollen. Und ich habe gesagt, ich gucke doch gar kein Trash-TV. Und habe dann angefangen, die Sachen zu schauen, für den Podcast wirklich nur, und aber schon jetzt auch eine kleine Liebe entwickelt.
Und du bist, Dina, einfach Fan von Trash-TV?
Also ich komme aus einer Fernsehfamilie. ich glaube, das sagt man gar nicht so offen, ne? Aber wir haben früher in meiner Familie, wir haben wirklich schon immer sehr, sehr viel Fernsehen geguckt. Und während meines Studiums habe ich tatsächlich gar kein Trash-TV geguckt. Da haben wir, das war so eine Psychologie-Studierenden-Bubble, ne? Da haben wir uns wirklich nur so Dokus angeguckt und Sachen, die halt wirklich bilden. Und dann tatsächlich, als ich die Promotion angefangen habe, da bin ich abends immer nach Hause gekommen, ich war fertig, ich habe den ganzen Tag irgendwas analysiert, ich war müde und habe ich mir gedacht, ich brauche irgendwas was Leichtes, was man so nebenbei gucken kann. Und es war tatsächlich auch so die Zeit von der ersten Staffel Love Island mit Elena Miras. Und dann war die für mich da. Und seitdem habe ich eine ganz tiefe Liebe entwickelt und ich glaube, ich habe nichts verpasst.
Ja, voll. Ich kann das voll nachvollziehen. Ich persönlich bin, glaube ich, aber auch eher so auf deiner Seite, also beziehungsweise habe das genauso konsumiert wie du, Franzi, und zwar, weil ich quasi das analysieren wollte dann. Aber ich finde das spannend, weil ich glaube, viele so Reality-TV auch konsumieren, weil alles so viel ist und dann nach Hause kommen und dann entspannen wollen eigentlich.
Da das heute eine Special-Folge ist, machen wir es ein kleines bisschen anders. Wir skippen die Orga. Wir lesen ja eigentlich immer ein paar ZuhörerInnen-Nachrichten vor und besprechen nochmal die Folge von davor nach. Das verschieben wir alles auf nächste Woche. Und außerdem verschieben wir unsere Kategorie Abgefragt, wo wir die ZuhörerInnen-Frage der letzten Woche nochmal nachbesprechen. Verschieben wir heute ans Ende und starten mal direkt rein. Was wir aber machen wie immer, ist nämlich unsere Main-Plot-Summary. Das ist nämlich der Part, wo Franzi uns die Folge, die wir besprechen, nämlich Princess Charming, Folge 5, nochmal ganz kurz und knackig zusammenfasst und uns daran erinnert, was da eigentlich passiert ist.
Okay, was ist passiert? Während Celaya das große Geständnis auf dem Boot vollzieht, grübelt Lucia in der Villa. Melissa wird in einer überraschenden Wendung zum Guru der Folge und Lea, die ist pisst und verzweifelt und fragt sich, ob sie nun leer ausgeht, weil die anderen in der Villa schon alles haben, was sie brauchen. Bei der Happy Hour wird Lea von Christine und Maike getröstet und nachdem sie Maike vorschlägt abzuhauen, konfrontiert sie Lucia, diese habe ihr ein ganz anderes Gefühl gegeben. Und dann am Ende, dann vollzieht Lea einen Rambazamba-Rauswurf und Sina, Lucia, Celaya, Sasa, Tai und Melissa verlassen die Villa.
Franzi, ich liebe alles daran. Was wir heute machen, was wir auch mit der Sylvie machen, ist Folgendes. Wir besprechen die Folge, wir besprechen die Situation. Ich glaube, ihr habt wahrscheinlich auch alle viele Gedanken dazu. Wir haben viele Gedanken dazu. Wir haben uns versucht, im Vorfeld ein bisschen zurückzuhalten, sodass wir jetzt mehr oder weniger spontan erst erfahren, was die anderen dazu denken. Ich glaube, wir haben alle ganz viele Gefühle. Was wir machen, ist, wir gehen die Folge durch. Wir besprechen erstmal, was in der Villa passiert, die Gespräche zwischen Lea und den Kandidatinnen. Wir sprechen über das, was danach noch auf Instagram passiert ist, weil das ist, glaube ich, fast genauso spannend wie die Folge an sich. Und dann hat Franzi uns auch noch ein bisschen Wissenschaft mitgebracht. Es wird eine volle Folge. Ich würde sagen, wir starten mal direkt rein. Ich fasse euch nochmal zusammen. In der letzten Folge, in Folge 4, haben wir gesehen, dass Lea und Lucia Sex haben. Und die neue Folge startet mit dem Morgen danach.
Ja, erstmal krass. Ich freue mich so sehr, dass wir jetzt darüber reden, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann gerade irgendwie, habe ich so einen Hyperfokus drauf. Ich kann da über nichts anderes gerade mal nachdenken und denke die ganze Zeit, was denken die anderen darüber? Können wir uns mal kurz darüber unterhalten, was da alles passiert ist? Weil mich das tatsächlich, als ich die Folge gesehen habe, gar nicht so krass aufgewühlt hat. Aber jetzt im Nachhinein, das Ganze, was so danach losgetreten wurde auf Social Media, das, also jetzt wühlt es mich komplett auf. Und ich freue mich auf alle Fälle, eure Meinung zu hören.
Ich liebe ja Struktur. Wir haben ja schon oft gelernt, Struktur gibt Sicherheit.
Ja.
Vielleicht können wir da auch nochmal gleich drauf zu sprechen, was Strukturen zum Dating gibt. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem Morgen danach. Denn da sitzt ja die Lucia in der Villa und ich finde, man sieht der Lucia am Morgen danach schon an, dass sie ein bisschen mitgenommen ist. Also sie wirkt auf jeden Fall total nachdenklich, die wirkt sehr geknickt.
Sagt sie das nicht auch zu den anderen? Also zu, ich glaube, Melissa und noch jemandem, ich weiß gerade nicht mal wem, dass sie glaubt, dass, also Angst hat, dass sie deswegen jetzt fliegen könnte oder so?
Ich glaube, sowas in die Richtung sagt sie. Ich fand es total schwierig, die Situation einzuordnen, weil ich mich gefragt habe, was denkt sie jetzt gerade? Wieso ist sie so geknickt? Ist sie so geknickt, weil sie das bereut? Ist sie so geknickt, weil sie nicht weiß, wie das ankommen wird? Ist sie so geknickt, weil sie vielleicht befürchtet, weil sie Celaya toll findet und vielleicht befürchtet, dass Celaya eigentlich lieber Lea möchte? Also ich konnte das Ganze nicht so richtig einordnen. Mein Bauchgefühl hat mir gesagt, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass sie es vielleicht ein bisschen bereut, weil sie eigentlich Lea toll findet. Also es war zumindest mein Gefühl, als ich es geguckt habe. Jetzt im Nachhinein bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher. Mich haben aber auch ein paar Sachen total verwundert, denn sie sagt ja, hat ja einerseits gesagt, dass sie eine krasse Connection mit der Lea hat und andererseits rechtfertigt sie so den Sex mit der Celia damit, dass sie sagt, ja, aber ich habe keine Beziehung mit der Lea und ich bin dazu nichts verpflichtet. Und das stimmt natürlich. Und was mich vor allem verwirrt hat, ist, dass sie sagt an einem Punkt, wenn Lea konkret gesagt hätte, dass es Konsequenzen hätte, wenn ich mit jemand anderem was habe, dann wäre das nicht passiert. Und das hat mich total verwundert. Und das fand ich auch tatsächlich ein bisschen unfair, weil das ja so danach klingt, als würde sie jetzt so der Lea quasi die Schuld dafür geben, was da zwischen ihr und Celia passiert ist. Und als wäre es Leas Schuld, weil Lea nicht klar genug kommuniziert hat.
Aber hat sie das in der Folge gesagt oder irgendwie danach, oder?
Ich habe mir das aufgeschrieben, dass sie das in der Folge gesagt hat.
Ah, ich bringe immer alles durcheinander, weil ich jetzt schon so viele Sachen konsumiert habe dazu. Weiß ich gar nicht mehr, wo was gesagt wurde.
Es ist auch sehr unübersichtlich, ne? Also ich möchte kurz als Vorwarnung geben, ich bin mir bei manchen Sachen auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Also seht uns das nach. Es ist ja auch einfach echt viel passiert.
Tatsächlich, dass die jetzt miteinander geschlafen haben, so per, also einfach so prinzipiell fand ich jetzt nicht schlimm. Also vielleicht wird das die eine oder andere Person anders sehen, aber ich fand das eigentlich nur, dass sie da jetzt als Kandidatin miteinander was haben, finde ich nicht schlimm. So. Nur dieses Szenario. Dass natürlich Lea deswegen sauer sein wird oder vielleicht traurig oder eine Reaktion zeigt, kann ich aber auch verstehen. Also das war erstmal so mein Punkt, den ich hatte. Ich war aber so gespannt, wie das eben gelöst wird, weil ich irgendwie auch den Eindruck hatte, dass da so eine ganz unschlüssige Energie war. Also dass man nicht so einordnen konnte, wie steht Lucia jetzt eigentlich wirklich dazu? Woher kommt das? Ist sie jetzt, bereut sie das oder hat sie einfach nur Angst davor, wie die Reaktion von Lea sein wird? Hat sie Angst davor, gehen zu müssen? Das konnte ich auch nicht so richtig einordnen. Und da war ich einfach gespannt. Also ich wusste, Lea wird das bestimmt nicht geil finden, aber ich fand es jetzt auch nicht so super dramatisch. Also klar, ne, wird sie das, Lea das verletzen und das war auch eine Grenzüberschreitung und ich fand es auch nicht so cool. Aber ich dachte mir, ja, passiert so. Aber genau, das war jetzt so mein erstes Standing, der erste Eindruck, den ich so hatte.
Boah, aber da hatten wir ein ähnliches Gefühl, ne? Weil ich konnte das auch gar nicht so richtig deuten, diesen negativen Vibe, der da am Morgen danach in der Villa war. Auch dieses Gespräch zwischen der Lucia und der Celia, wo die Celia gesagt hat, dass sie das Celia jetzt schon sagen wird auf diesem Date, weil die hatte ja danach ein Date mit der Lea. Da hatte ich das eher so interpretiert, dass die Lucia vielleicht traurig ist, weil sie nicht die Erste ist, die der Lea das sagen kann.
Ja, absolut.
Ja, also für mich hat es auch ein bisschen einfach nach Angst ausgesehen, also nach Angst vor der Reaktion und ich hatte den Eindruck, also generell teile ich sehr viele von euren Eindrücken, das muss ich jetzt nicht alles wiederholen, aber dass ihr die Verletzung, die sie eventuell angerichtet hat, jetzt erst klar wird und tatsächlich ging es mir selber genauso. Also bei der Folge davor habe ich mich noch irgendwie gefreut,
Weil
ich dachte, ach, den Vibe zwischen Celia und Chia, den fühle ich ja auch einfach so viel mehr noch als den jetzt zwischen Lea und Lucia. Auch wenn ich auch da verstanden habe, dass die was verbindet. Aber dann in dieser Folge kommt irgendwie diese Verletzung so raus. Und ich glaube, der Lucia ging es da ähnlich, dass sie das erst dann gemerkt hat und dass sie einfach, ich habe es als Angst interpretiert, vor allem hatte, was jetzt kommt und dass das eben so ungewiss ist und dass sie gar nicht weiß, was das jetzt genau für Konsequenzen hat.
Wobei man ja sagen muss, in der Folge zuvor sitzt Lucia ja am Pool und sagt ja zu allen, nur damit ihr Bescheid wisst, wenn die, also Lea möchte nicht, dass wir hier untereinander was haben. Flaschendrehen, Küsse sind okay. Oder beim Flaschendrehen mal ein Schmatzer oder ein bisschen rumknutschen ist okay. Aber alles, was darüber hinausgeht, nicht. So, das heißt, eigentlich war das Bewusstsein ja schon vorher da, dass das eigentlich eine Grenzüberschreitung ist. Und es wurde auch der ganzen Villa, also den ganzen anderen teilnehmenden Personen dort kommuniziert. So. Aber ich glaube auch so ein bisschen, wie du, Franzi, dass am Tag, also am Abend dann das Ganze sich so zugespitzt hat. Also dass natürlich auch der Vibe wahrscheinlich in der Villa war. So dann, wer weiß, ne, die Princess kam ja auch nicht rein. Also das finde ich ja auch irgendwie krass, dass die Princess so mega isoliert irgendwie von der Truppe ist. Alle so Flaschen drin spielen. Und so, das kam mir auch ein bisschen so vor, weil das davor gesagt wurde, habe ich das so als rebellischen Akt interpretiert. So. kam mir so vor, so wegen, nee, wir haben keinen Bock auf dieses Konzept. Wir spielen jetzt Flaschendrehen. Vielleicht wurde das ja auch, ne, kann ja sein, dass die Produktion, wissen wir nicht, gesagt hat, ey, spielt mal Flaschendrehen. Und Princess kommt nicht rein, wurde auf alle Fälle so gesetzt, so von der Produktion. Und dann, na klar, also dann eskaliert es ja vielleicht.
Voll. Ich finde das voll spannend, was du sagst, weil es gibt ja auch dieses psychologische Konzept der Reaktanz. Das ist, wenn man das Gefühl hat, dass die eigene Freiheit eingeschränkt wird, dass man dann, dass das so eine Art Erregungszustand auslöst und man umso mehr möchte, dass dieser Freiraum wiederhergestellt wird. Vielleicht gab es so eine kollektive Reaktanzreaktion in der Villa. Finde ich auf jeden Fall plausibel. Aber ich will unbedingt über was reden, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass du gesagt hast, dass das eine Grenzüberschreitung war. Ich glaube, da müssen wir dringend drüber sprechen, denn da habe ich sehr viel zugelesen und da gehen die Meinungen ja ganz wild auseinander.
Voll.
Und ich muss auch sagen, meine Meinung, die ändert sich ja auch ständig. Also es ist super schwer und ich glaube, das ist generell was, was wir hier mal mitnehmen können und sagen können, dass in solchen Situationen ist ganz häufig so, dass einfach Dinge und Schmerz ja koexistieren kann und dass es nicht nur eine Wahrheit gibt. Und ich glaube, das ist bei mir auch der Grund, weshalb ich immer so ein bisschen hin und her switche, wie ich das jetzt alles eigentlich finde. Aber zum Thema Grenzverletzung war mein erster Gedanke so, ja, es war halt Lucias Grenze, sich nicht auf die Art einschränken zu lassen. Und in Beziehungen ist es halt so, dass man für die gemeinsame Beziehung gemeinsam Grenzen setzt. Und das haben die zwei nicht gemacht in dem Gespräch, das die am Pool hatten. Die haben darüber gesprochen, ich habe die Grenze und ich habe die Grenze. Aber darüber, dass diese Grenzen nicht kompatibel sind, das heißt schlussendlich wahrscheinlich die Grenze von einer Person verletzt wird, wenn die in einer Beziehung sein wollen, darüber haben die nicht geredet oder darüber, was die damit denn machen wollen. Von daher ist es irgendwie schade und ich finde, das wäre der Moment gewesen eigentlich, an dem man hätte sagen müssen, wir sind halt vielleicht da nicht kompatibel.
Ja, zumindest das, was wir gesehen haben, ne? Also ich denke mir auch immer so ein bisschen, die hatten ja auch den Moment der Übernachtung, also Lucia hat ja dann bei Lea in der Villa geschlafen und da waren ja keine Kameras dabei. Keine Ahnung, was da kommuniziert wurde, aber ich gehe schon davon aus, dass da nochmal entweder da darüber geredet wurde oder dass woanders nochmal thematisiert wurde, was dann nicht in den Endschnitt gekommen ist, weil sonst hätte Lucia nicht danach am Pool sitzen können in der teilnehmenden Villa und sagen können, Lea möchte das nicht.
Voll die gute Beobachtung, stimmt.
Weil, also irgendwie muss da ja schon eine Kommunikation stattgefunden haben. Gleichzeitig sehe ich das auch so, dass beide komplett aneinander vorbeigeredet haben. Und ich war so richtig, als ich das gesehen habe und beide so, ja, wir haben so viel gemeinsam, wir haben den gleichen Zehenring. Und also vor allem Lea hat da gesagt, wir haben den gleichen Zehenring. Ich sehe das voll als Zeichen des Schicksals und so. Sie hat so richtig nach so Punkten gesucht, um zu beweisen, dass die beiden zusammenpassen. Obwohl eigentlich offensichtlich war, tun sie nicht. Also vielleicht menschlich irgendwie, dass man den Charakter der anderen Person toll findet, aber für ein Beziehungskonzept, was beide ja komplett unterschiedlich wollen, das passt ja dann einfach nicht. Und da habe ich auch so gedacht, hä, irgendwie, ich glaube, beide haben halt einfach den Moment total toll gefunden und vielleicht sich auch hot gefunden in dem Moment, wollten es so genießen, aber sind dann irgendwie nicht tiefer drauf eingegangen. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass Lucia so gesagt hat, dass sie schon eher Poly leben will. Und das, oder so genau hat sie es nicht formuliert. Sie hat, glaube ich, gesagt, sie liebt es, sich mit Beziehungskonzepten, die nicht so üblich sind, auseinanderzusetzen und mit sich selber. Sie hat das, glaube ich, so ein bisschen umschrieben. Und dann hat sie zu Lea gesagt, dass sie das ja auch interessiert, oder? Und dann hat die Lea ja gesagt. So könnte man auch sagen, okay, vielleicht hat sie da Lucia den Impuls gegeben, zu denken, Poly ist okay. Auf der anderen Seite hat Lucia aber auch am nächsten Tag irgendwie so eine Formulierung verwendet, wie, ich könnte mir vorstellen, jeden Tag hier neben dir so aufzuwachen. Und es kann natürlich auch auf was anderes adaptiert sein, dass sie irgendwie in der Villa aufwachen will jeden Tag. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Lea dann vielleicht das so interpretieren könnte, dass sie doch vielleicht ihrem monogamen Konzept sich annähert. Und so glaube ich, dass beide haben irgendwie nicht so Klartext geredet und dann, ja, kommen Missverständnisse auf, ne?
Ich stimme euch da in total vielen Punkten zu. Und wir haben ja in der letzten Folge ja auch darüber gesprochen, dass wir es eigentlich total toll fanden, so dieses Gespräch am Pool, ne? Weil das ja auch nochmal für mich war das so ein richtiges Gegenstück zu, was man beim Bachelor oft sieht, dass da halt Leute sprechen und halt dadurch, dass der Bachelor auch immer in so einer Machtposition in Anführungszeichen ist, weil der die ganze Entscheidungsgewalt hat, ich oft das Gefühl habe, die andere Person oder die Frauen können gar nicht richtig sagen, was die eigentlich wollen. Und deswegen fand ich es total erfrischend, mal so ein Gespräch zwischen zwei Leuten zu sehen, die so ihre Bedürfnisse kommunizieren und ihre Grenzen kommunizieren und vielleicht ausloten, passen wir eigentlich zusammen. Und ich fand es sehr schön zu sehen. Aber ich glaube, was bei Lea und Lucia so ein bisschen das Problem ist, ist, die haben so diesen ersten Step gemacht. Die haben beide gesagt, was sie sich wünschen und haben aber dann den nächsten Schritt nicht gemacht. Die haben nicht den Schritt gemacht, als sie erkannt haben, okay, was wir uns wünschen, unsere Grenzen ist ein bisschen konträr. Was machen wir jetzt damit? Ne? Das wurde irgendwie nicht besprochen. Das stand einfach im Raum. Denn ich würde gar nicht sagen, dass es unbedingt nicht kompatibel ist oder dass man dann sagen muss, okay, dann lassen wir es jetzt. Aber man muss ja irgendwie so eine Absprache finden oder irgendwie sich überlegen, wie geht's jetzt damit weiter, ne? Denn man kann ja nicht einfach nur sagen, okay, ich habe dir gesagt, was ich will, friss oder stirb, kann man natürlich machen, aber ist jetzt nicht so zielführend, würde ich sagen. Und ich hatte das Gefühl, diesen Step haben die einfach nicht gemacht, weil die hätten ja sich absprechen können. Die Lucia hätte ja sagen können, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Vielleicht hätte die sich darauf eingelassen zu sagen, okay, während Princess Charming mache ich erstmal langsam, vielleicht können wir uns danach annähern. Die Lea hätte vielleicht sich auch ein bisschen auf die Lucia bewegen können und sagen können, okay, vielleicht ist das was, was ich mir mal angucke. Also mir hat total gefehlt, dass sie so den nächsten Step machen und eine Absprache treffen. Und ich glaube, dass es halt keine Absprache gab, ist halt auch, wodurch das dann so schief geht. Ich glaube, so kann man es schon nennen, ne?
Ja, und das ist ja auch eigentlich gar nicht, was Poly ist, oder? Also ich verstehe Poly schon so, dass man Absprachen genau trifft und eben diese Beziehungsarbeit macht.
Was mich daran jetzt so irritiert ist, ich persönlich würde nämlich sagen, das ist ein Chaot-Kriterium. Also ich finde nämlich nicht, dass man an so Beziehungskonstrukten, die so extrem voneinander abweichen, wirklich noch einen Konsens finden kann. Weil wenn eine komplett monogam leben will und vorher voll die schlechten Erfahrungen mit einer offenen Beziehung gemacht hat und sagt, das ist gar nichts für mich, und die andere Person sagt, ich will aber auf gar keinen Fall monogam leben, frage ich mich, wo hier der gemeinsame Nenner sein soll. Und dann denke ich mir so, da haben beide irgendwie so ein bisschen verpasst zu sagen, okay, hier werden einfach meine Bedürfnisse in Beziehung überhaupt nicht erfüllt werden. Das passt einfach nicht. Weil ich finde, wenn man so sagt, okay, ich bin zwar monogam, aber vielleicht kann ich mir doch nochmal vorstellen, das zu öffnen, ich bin offen dafür, dann checke ich, dass man so sagt, könnte man sich vielleicht ein bisschen annähern. Aber wenn eine Person so sagt, ich habe da voll schlechte Erfahrungen mit offenen Beziehungen gemacht, was ja jetzt nicht unbedingt Polyamor ist, aber schon in eine offenere und weniger mono, also in keine, nicht in eine nicht monogame Richtung geht, da so schlechte Erfahrungen gemacht hat, liegen da ja wahrscheinlich auch viele Verletzungen so. Und dann quasi weiterzumachen, also ich persönlich sehe das, glaube ich, sehr extrem, dass ich so denke, nee, mach's nicht. So. Aber spannend, dass du das anderes sagst, weil es finde ich voll schön, dass wir so unterschiedlich darauf blicken, tatsächlich. Weil ich hätte so gesagt, nee, also wenn mir das passiert wäre, würde ich denken, nö, tschüss. Also das passt ja dann nicht. Diese Verletzung vorprogrammiert, oder?
Also in meinem persönlichen Rahmen würde ich das so sehen wie du. Völlig. Wäre für mich auch ein K.O.-Kriterium, weil ich auch denken würde, dass das würde uns einfach gegenseitig nicht gut tun. Ich kann mir aber schon vorstellen, denn was ich mir bei der Lea denke, ist, wenn die ja schon mal eine Beziehung geöffnet hat, dann ist sie ja vielleicht schon irgendwie offen, hat vielleicht schon ja auch mal drüber nachgedacht und da würde ich schon sehen, vielleicht ist da, oder ich würde mich schon fragen, vielleicht ist da schon nochmal eine Chance, dass es gut gehen kann mit einer Person, mit einer anderen Person, mit der es vielleicht bessere Absprachen gibt oder mit der es dann einfach ja anders laufen kann. Also ich hätte das eher so interpretiert, dass sie schon mal eine Beziehung geöffnet hat, dass sie schon auch irgendwie so eine Art von Offenheit dafür hat.
Voll. Für mich kommt es auch total drauf an, wie starr sind die Positionen und sind die noch bereit, sich zu bewegen. Also beide. Ist die Lucia bereit zu sagen, zum Beispiel in der Princess Charming Zeit ist es jetzt zu wild, wir haben nicht die Chance, ordentlich zu kommunizieren. Ich kann dir nicht mal schreiben, hey, hier ist gerade was im Raum, können wir kurz telefonieren oder so. All diese Absprachen, die wichtig sind, um dir die Sicherheit zu geben, die können wir gerade nicht machen. In der Zeit zum Beispiel, da gehe ich jetzt nichts nach. Oder ist die Lea auch bereit davon abzurücken, zu sagen, es muss ganz rein monogam sein und zum Beispiel, weiß ich nicht, küssen im Club ist okay oder was weiß ich, da gibt's ja 50 Shades of Relationship eigentlich. Und ja, darauf wird es für mich ankommen, aber diese Beziehungsarbeit, die machen ja nicht.
Ja, voll. Ihr habt voll recht. Stimmt, so habe ich es gar nicht gesehen, dass natürlich, dass man es auch als Offenheit dafür werten könnte. Ich dachte so, boah, die hat so viel Verletzung damit, die hat da gar keinen Bock mehr drauf. Aber klar, kann man auch so sehen. Voll.
Aber ich sehe auch total, wie man es wie du sehen kann. Und tatsächlich, wenn die Lea eine Freundin von mir wäre, hätte ich auch gesagt, das passt nicht, renn.
Aber hier, Lucia hat ja dann in der Villa gesagt, wir führen keine Beziehung.
Ja, das finde ich auch sehr spannend, denn da würde ich nicht zustimmen. Denn ich würde sagen, ja klar, sie führen noch keine Liebesbeziehung, aber wir führen ja alle Beziehungen miteinander. Egal, ob wir jetzt in freundschaftlichen Beziehungen zueinander stehen oder in einer KollegInnenbeziehung, einer Arbeitsbeziehung. Wir haben ja alle Beziehungen zueinander. Und ich finde, jede Beziehung muss man aushandeln. Und in jede Beziehung ist ja so eine Art von Aushandeln. Und nur weil die jetzt nicht gesagt haben, wir sind in einer exklusiven Liebesbeziehung, würde ich nicht sagen, dass das gleichbedeutend ist mit Scheiß auf alles. Oder? Wie seht ihr das?
Für mich sind auch alles Beziehungen. Also so, und ich trenne da auch gar nicht so stark zwischen meinen freundschaftlichen Beziehungen und meinen romantischen Beziehungen. Da kommen dann andere Komponenten mit rein, wie das ich im romantischen Sinn halt auch Sex habe oder so Sachen. Aber so an sich ist für mich auch eigentlich alles eine Beziehung. Und das bedeutet, dass ich auf die Grenzen der anderen Person, die mir dann wichtig wird oder ist, Acht geben möchte, dass so mein Anspruch ist, dass ich der anderen Person nicht wehtun möchte.
Ja, same. Also bei mir ist es auch so, dass ich, wenn eine Person mir wichtig ist, dass ich da keine Unterschiede mache, ob das jetzt eine romantische Beziehung ist oder, keine Ahnung, eine freundschaftliche oder auch eine Arbeitsbeziehung, dass ich schon eigentlich den Anspruch zumindest habe, die andere Person nicht zu verletzen. Und wenn die Person mir sagt, das und das ist die Grenze oder das würde mir wehtun, würde ich mich schon auch sehr darum bemühen, das eben nicht zu tun. Und wenn es nicht vermeidbar ist, dann muss man es irgendwie kommunizieren. Ich glaube, das ist so der Punkt. Und das ist natürlich, glaube ich, schwierig gewesen dort. Aber ich glaube, das ist auch das, was die Leute so stört jetzt am Ende, oder?
Voll. Dass das nicht kommuniziert werden konnte, vielleicht. Ich meine, sie hat gesagt, dass sie Celaya anziehen findet, dass da was ist, das hat sie gesagt. Aber dass sie diesen Schritt weitergehen möchte, hat sie nicht gesagt. Zumindest nicht so, dass wir es gesehen haben. Ich glaube es auch nicht, weil sonst wäre Lea, glaube ich, auch nicht so überrascht davon gewesen.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Wenn es um psychologische Unterstützung geht, da gibt es eine Vielzahl von Formen und diese klassische One-on-One-Sitzung mit einer Psychologin ist ja nur eine von ganz vielen. Ich habe aber tatsächlich das Gefühl, dass sobald Menschen das Wort Gruppensitzung hören, dass sie da erst einmal skeptisch sind. Und Franzi, kann ich total verstehen, das würde mir, glaube ich, auf den ersten Blick auch erstmal so gehen. Deshalb habe ich mich mal in die wissenschaftliche Literatur gestürzt und ich habe gefunden, tatsächlich sind Gruppensitzungen total effektiv. Das hat den Grund, dass so eine Gruppe von Gleichgesinnten total unterstützend sein kann und nochmal viele extra Benefits zu einfach einer klassischen Sitzung mit einer Psychologin ganz alleine hat. Nämlich unter Gleichgesinnten, da merkt man direkt, ich bin nicht alleine, es geht anderen vielleicht genauso wie mir und man kann sich halt gegenseitig unterstützen und auch voneinander lernen. Und die Kraft der Gruppenkurse, die kann jetzt jeder und jede für sich nutzen. Und zwar durch Peers. Peers ist unser heutiger Partner der Folge und ist deswegen auch ein Perfect Match. Peers bietet psychologische Unterstützung und Beratung in Form von Online-Gruppenkursen an. Die werden angeleitet durch erfahrene PsychologInnen und man arbeitet dort genau an den Themen, die einen beschäftigen. Ohne Rezept und ohne lange Wartezeit.
Die Gruppengespräche von Peers bieten einen richtigen Safe Space. Da kann man direkt lernen, dass die Peers einen eben nicht verurteilen und dass es sicher sein kann, sich zu öffnen. Wenn ich überlege, wie krass ich mich teilweise zurückgezogen habe in meinen allerdunkelsten Zeiten, da wäre Peers auf jeden Fall genau das Richtige für mich gewesen.
Bei Peers kann man aktuell aus 4 Kursen wählen. Depressive Stimmung, Stress, zwischenmenschliche Beziehung und Angst. Und bei der Wahl des richtigen Kurses wirst du durch einen Intake-Fragebogen und bei Bedarf auch telefonisch von einer Psychologin unterstützt. Beim Kurs zur Angst geht es darum, die eigene Angst zu verstehen, zu ergründen, woher sie kommt und welche Faktoren sie beeinflussen. Und man lernt Strategien, besser mit Ängsten umzugehen, den Selbstwert zu steigern und negative Glaubenssätze loszulassen.
Dina, ich wusste ja lange gar nicht, dass ich eigentlich super viele Ängste habe. Ich dachte immer, dass es total normal ist, so wie ich mich fühle, weil ich das einfach nicht anders kannte. Sodass ich, bevor ich Therapie gemacht habe, super schnell gedacht habe, dass Menschen mich zum Beispiel verurteilen. Und ich kann aus eigener Erfahrung wirklich sagen, dass sich mit den eigenen Ängsten zu beschäftigen und sie loszulassen wirklich alles verändern kann.
Wenn das für euch gut klingt, dann könnt ihr das Ganze unverbindlich testen, denn der erste Monat ist umsonst.
Für unsere Zuhörenden gibt es noch einen extra Bonus. Denn wenn ihr euch für Peers entscheidet, gibt es mit dem Code Trash, T-R-A-S-H, alles groß geschrieben, noch einen extra Monat umsonst.
Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Du hast doch eine Definition für Grenzen auch mitgebracht, weil du magst du mal von diesem einen Kommentar auch erzählen?
Genau, sehr gerne. Also mir hat jemand geschrieben unter einem YouTube-Video, dass das ja keine Grenze wäre, die überschritten worden wäre, sei, wie auch immer, sondern eine Regel, die kommuniziert wurde. Und dass man eben hier nicht davon sprechen kann, dass Grenzen überschritten wurden, sondern dass eine Regel missachtet wurde. Jetzt ist halt so die Frage, wie definieren wir eigentlich Regeln und Grenzen? Ich weiß, ich habe vorhin ChatGPT gefragt, soll ich es mal vorlesen?
Bitte.
Es ist ein bisschen länger, vielleicht muss ich gucken, dass ich es ein bisschen zusammenfasse, aber ich pack's hier einfach mal rein oder lese mal ab. Also, ChatGPT sagt, Regeln sind laut Definition spezifische Anweisungen oder Vorschriften, die festlegen, wie man sich in bestimmten Situationen verhalten soll. So, das würde ja schon ein bisschen zutreffen, sage ich mal, dass man nicht mit anderen rummachen soll. Oder dass ich weiß gar nicht immer genau, wie das genau Wording von Lea war, aber dass sie das eben nicht so gut fände. Der Zweck von einer Regel dient dazu, Ordnung zu schaffen, Verhalten zu lenken und sicherzustellen, dass alle Beteiligten wissen, was erwartet wird.
Klingt für mich schon sehr hierarchisch auch.
Ja, total. Eigentlich ist ja dieses Regelwerk ja so ein bisschen das Konzept von Princess Charming, ne? Also ich glaube, so ein bisschen da trifft so einmal das Konzept von Princess Charming, die Erwartungshaltung oder auch die Bedürfnisse und Grenzen, die Lea kommuniziert hat. Und deswegen kann man es vielleicht auch durcheinander werfen. Aber genau, also im Prinzip passt es ja auf das Konzept. Es gibt Regeln dort. Und zwar, dass Lea die Princess ist. Und eigentlich ist ja die Regel, dass alle die Princess toll finden. Und wenn nicht, müssen sie gehen. So.
Ganz genau.
Das ist die Regel. Und die Anwendung bei Regeln steht da, werden oft in Schulen oder also in formellen Kontexten verwendet oder auch bei Spielen oder bei der Gesetzgebung. Genau, und bei Grenzen, kommen wir jetzt zur Definition, sind persönliche oder kollektive Linien, die festlegen, was akzeptabel ist und was nicht. Sie beziehen sich oft auf den Schutz persönlicher Freiheiten und Respekt. Und sie dienen dazu, die persönliche Integrität und das Wohlbefinden zu schützen und helfen, gesunde Beziehungen zu pflegen. Und sind natürlich auch eher auf der individuellen Ebene zu finden. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es euch so geht, ich finde, da wird halt so das Konzept mit der Bedürfniserwartungshaltung oder ja Grenzsetzung von Lea vermischt. Weil ja, es gibt dieses Konzept, aber die Princess entscheidet auch so ein bisschen, glaube ich, den Rahmen, wenn man sie kennenlernen will, inwieweit da jetzt das gelockert wird oder nicht, kann ich mir vorstellen. Und deswegen sehe ich das schon als Grenzüberschreitung, weil es waren auch die Grenzen von Lea. Oder was sagt ihr dazu?
Ja, also ich finde das eine total spannende Teilung zwischen, was ist eine Grenze und was ist eine Regel. Und ich würde tatsächlich auch sagen, dass so eine Regel, das klingt ja auch schon mal so wie, du darfst das nicht,
ja.
Etwas ist verboten. Und ich würde sagen, das macht Lea ja nicht. Sie sagt ja, sie will ja nicht das Verhalten von jemand anderen einschränken, sondern sie sagt, wenn du das und das machst, dann ist das für mich nicht okay, dann fühlt sich das für mich nicht gut an, dann muss ich mich entfernen von dir. Und ja, natürlich, man kann auch sagen, das schränkt natürlich auch das Verhalten von jemandem ab, aber ich finde, so eine Grenze ist eher was Persönliches, dass man sagt, ich werde das und das machen, wenn das und das passiert. Und eine Regel ist wirklich, dass man das Verhalten von jemandem anderen reglementieren will. Macht das für euch Sinn?
Total. Und dass Lea halt an der Stelle eher sagt, das ist meine Grenze, die ich hier bestimme, um damit du im Format bleiben kannst. Ich meine, diese Regelvermischung ist natürlich dann hart durch das System Princess Charming. Und das verstehe ich auch, dass das dann diesen Regelvibe haben kann. Aber auf der anderen Seite geht es für Lea ja darum zu definieren, was ihre Grenzen im Dating sind unter der Prämisse von den Formatnummer. Und wenn das ist, ich persönlich möchte einfach nur Menschen daten, die auf diese Art monogam sich im Dating verhalten, dass eben nur Flaschen drehen, küssen okay ist und der Rest nicht, dann ist das schon ihre persönliche Grenze. Würde ich eigentlich auch so sehen. Aber ich würde eben auch so sehen, dass die Lucia auch andere Grenzen haben darf. Aber dass das dann einfach dazu führt, dass sie halt nicht da weiter für die Lea bei Princess Charming sein kann.
Voll. Ich habe so ein bisschen den Anschein, dadurch, dass das so vermischt wird, dass zumindest so mein Take, den ich auch bei mir beobachtet habe, dass das so zu voll der krassen Emotionalisierung führt, weil man so dass man so Strukturen, die auch in einer gewissen Form einschränkend für einen Teil wirken, dass man die verachtet. Und das kann ich bei mir auf alle Fälle voll wiederfinden, dass ich so immer die Princess oder auch den Bachelor oder die Bachelorette oder so immer sehr kritisch betrachte, weil die eben auf einem Podest erstmal stehen und natürlich bestimmen, wer so gehen muss, wer da bleibt und so weiter. Und das schmeckt mir persönlich gar nicht, weil ich das so ungerecht finde auf den ersten Blick. Und da muss ich auch so dran denken, was du gerade gesagt hast vorhin, Franzi, dass du dir bei dir sieht, dass so switcht oder so dynamisch ist, diese Meinung. Und es geht mir genauso. Als ich das erste Mal nämlich gesehen habe, boah, ich war so anti, ich war so richtig, warum? Das ist so unfair, dass die alle nur Lea daten dürfen und Lea kommt da rein, ist die Princess und die darf alle daten. Und das ist einfach nicht gerecht. Und ich glaube so ein bisschen, dass das dazu führt, dass man so generell so eine Anti-Haltung vielleicht, also zumindest habe ich das bei mir gemerkt, so eine Anti-Haltung hat und so denkt, nee, also das ist überhaupt nicht fair. Und deswegen, natürlich darf Lucia machen, was sie will. So. Und dann ist man schnell so bei dieser Verurteilung von Lea, glaube ich, und hat dann nicht so viel Empathie für sie. Aber eigentlich ist sie auch in einer ziemlich bescheidenen Situation, genauso wie alle anderen aber auch.
Voll. Sie tat mir auch so leid, oder ich hatte einfach so viel Mitgefühl. Als sie dann gesagt hat, braucht ihr mich denn hier überhaupt noch? Ich habe das Gefühl, dass ihr den Spaß ohne mich habt und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer überhaupt noch Interesse an mir hat. Also das hat ja auch einfach zu einer super starken Verunsicherung geführt, was bei mir persönlich nochmal geholfen hat, sie eben nicht auf diesem Podest zu sehen und als Princess zu sehen. Und auch wieder hier vielleicht der Reminder, sie nennt sich hier selber ja auch Gastgeberin und nicht Princess, vielleicht auch wegen aus solchen Gründen. Sondern zu sehen, okay, da ist halt ein Mensch hinter. Und dieser Mensch darf nicht in der Villa sein, was wahrscheinlich der coolste Ort wäre, darf nicht gleichermaßen diese Menschen kennenlernen, sondern muss auch diesen Regeln folgen und kann dann eben so auch verletzt werden. Also finde ich das System vielleicht auch einfach schwierig.
Ich finde das, Silvi, so spannend, was du sagst, über dass du so einen inneren, Hass ist jetzt das falsche Wort, so eine innere Abneigung ein bisschen gegen die Princess hast, weil das alles für dich so hierarchisch dir vorkommt. Und ich habe nämlich genau das gegenteilige Gefühl. Und ich glaube, das ist, weil ich halt das mit dem Bachelor vergleiche und mir da das immer so sauer aufschießt, dass ich mir denke, was ist das für ein altes patriarchales System, dass ein Mann, oder im letzten Mal waren es zwei Männer, aber trotzdem vom System das gleiche, ein Mann, der die Entscheidungsgewalt hat, welche Frau kommt jetzt weiter und die müssen einfach in der Villa sitzen und abwarten. Und ich finde, im Vergleich damit wirkt für mich Princess Charming so, als wären da die Power-Dynamiken total anders verteilt. Und ja, klar, Lea ist die Princess Charming, aber trotzdem haben wir dadurch, dass es halt alles, dass die Menschen in der Villa auch untereinander zu sich finden können, habe ich schon das Gefühl, dass da nicht so klar die Power bei der Lea ist, sondern dass sie halt eher verteilt ist und schon alle mehr sich aktiv füreinander entscheiden. Aber ich sehe natürlich auch, wenn man jetzt nicht den Bachelor, was auch echt so ein Extrem ist, wenn man den nicht als Vergleich nimmt, dass es schon ein hierarchisches System auch ist.
Ja, also ich gehe da auch mit dir mit, dass es auf alle Fälle das so ein bisschen aufbricht. Aber es ist trotzdem noch so dieses Konzept, dieses heteronormative Konzept, der Mann steht oben, wird einfach adaptiert und es wird so queere Liebe draufgepackt. Und ich glaube so ein bisschen, dass das auch trotzdem quasi eine Struktur darstellt, die trotzdem nicht gerecht ist. Also ne, und ich glaube, das stört halt voll viele. Muss man sich auch fragen, inwieweit ist das generell gerecht, weil da natürlich auch nur normschöne Menschen sind und so weiter. Ne? Also da könnte man jetzt super viel analysieren. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Lea zum Beispiel auch, die ist ja das Love Interest und natürlich die Produktion, und dann kommen wir wieder zu den Strukturen, die Produktion wird sie natürlich immer aufgrund des Storytellings, weil sie ja bis zum Ende bleibt, als die positive Person darstellen. Und deswegen habe ich, glaube ich, so eine krass kritische Haltung immer gegenüber der Princess. Und ich habe aber auch in der Folge 5 voll die Empathie ihr gegenüber entwickelt. Das erste Mal tatsächlich, dass ich so dachte, krass, scheiße für sie jetzt gerade. Und wie kacke, dass sie so isoliert ist von der Truppe und eigentlich gar nicht so wirklich dazugehört. Und jetzt auch noch viel stärker als die letzten Staffeln, dass sie einfach so wenig Bindung irgendwie kreieren kann mit den Leuten da drin. Also, dass das wirklich richtig kreiert ist, so. Und dann dachte ich, vielleicht ist sie vor allem jetzt in dieser Staffel gar nicht so bevorteiligt. Aber ich glaube halt, dass es trotzdem immer wieder diese Differenzen gibt, weil natürlich wird jetzt trotzdem Lea positiver dargestellt, wahrscheinlich. Aber trotzdem hat sie ja nicht diese Bindung. Also eigentlich sind alle dort, die teilnehmen, leiden unter diesen Strukturen sozusagen. Und das finde ich halt so spannend, weil nur weil man das quasi auf dieses heteronormative Konzept packt, heißt es irgendwie nicht, dass es trotzdem für die teilnehmende Person irgendwie cool ist. Und das finde ich irgendwie spannend, weil ich jetzt eben das hinterfrage, wie kritisch ich eigentlich mit Lea ins oder mit anderen Princesses auch so ins Gericht gegangen bin. Also ich glaube tatsächlich, dass es vielen so geht. Vor allem queeren Personen, die das gucken. Ich weiß es nicht.
Definitiv. Auch immer, wenn ich mit irgendwie ehemaligen Teilnehmerinnen zum Beispiel oder so darüber geredet habe, haben die immer gesagt, das Coole ging in der Villa ab. Ich glaube, das ist halt irgendwie so der Space, in dem wir uns vielleicht viel eher bewegen wollen, in diesem eben nicht so hierarchischen. Aber irgendwie das Format gibt es halt so her und das muss so ablaufen. Und da frage ich mich, ob das vielleicht auch einfach nicht das richtige Format für queere Liebe ist. Weil eigentlich hat queere Liebe ja schon den Anspruch, eben mit all diesen Strukturen aufzubrechen und zu sagen, man möchte Augenhöhe unabhängig von Geschlechterrollen und Stereotypen und all diesen Dingen schaffen. Da frage ich mich, ob RTL vielleicht andere Formate in Betracht ziehen sollte.
Ich liebe das auch, dass ihr das so seht, weil ich habe das bis jetzt, glaube ich, sehr unkritisch gesehen. Aber wenn man drüber nachdenkt, ne, es hat ja alles angefangen mit dem Bachelor und mit dieser patriarchalen Idee, da ist ein Mann und der wählt sich die beste Frau aus. Und dann hat man es für ein bisschen Gleichberechtigung, kam irgendwann eine Bachelorette. Die gab es aber ja auch viele Jahre nicht, ne? Die wurde viele Jahre abgesetzt. Also es war eigentlich schon immer so, der Bachelor, der ist das Hauptding, ein Mann wählt aus. Und dann hat man versucht, das auf die queere Community zu stülpen. Und ihr habt wahrscheinlich recht, dass das irgendwie nicht so ganz zeitgemäß ist und vielleicht auch gar nicht so richtig passt.
Aber diese Frage, ob queere Liebe dazu imstande ist, mit heteronormativen Vorstellungen und dem Patriarchat als System zu brechen, die hat sich die Forschung auch schon gefragt. Und da habe ich euch mal was mitgebracht. Und zwar eine Studie von Lemond aus dem Jahr 2017. Und Lemond hat verschiedene Queers interviewt, in qualitativen Interviews, und gefragt, was Queers die Beziehungen, die sie zu anderen Queers haben, ausmacht und inwiefern sich das von heteronormativen Beziehungen unterscheidet. Ich spüre jetzt direkt mal vor, weil wir haben so viel zu besprechen, dass wir hier leider einen Fast Run machen müssen bei der Forschung. Aber die Queers, die in dieser Studie Interviews gegeben haben, die haben angegeben, dass sie traditionelle heteronormative Dating-Skripts ganz klar ablehnen. Und das betraf alle möglichen Fragen. Also sowas wie, wer bezahlt bei den ersten Dates oder auch bei weiteren Dates. Das Vermitteln von Interesse, also wer textet wann. Oder aber auch das Vorantreiben der Beziehungsentwicklung und die Aufteilung von emotionaler und Care-Arbeit. Das bedeutet, man kann also sagen, dass die Queers zumindest in diesem Sample viel besser austariert haben, wer welche Ressourcen hat und wer dementsprechend welchen Part in Beziehungen übernehmen soll. Das bedeutet meiner Meinung nach schon, dass man sagen kann, anhand von dieser Studie, dass zumindest die Teilnehmenden in dieser Studie in der Lage waren, so alte Dating-Skripts aufzubrechen und das eben auch genauso zu benennen und zu sagen, unsere Beziehung stellt genau das dar. Und das hat zu Gefühlen geführt, über Hetero-Beziehungen, die von Mitleid bis Verachtung reichen. Das fand ich erstmal ein bisschen krass. Ich möchte das nicht eigentlich habe ich noch gefragt, ob ich das einfach so reproduzieren möchte. Aber ich meine, andererseits ist es ein Forschungsbefund. Aber sie haben halt gesagt, dass sie Hetero-Beziehungen als einschränkend, fantasielos und stark geschlechterbezogen sehen, was die Geschlechterungerechtigkeit fördert und feiert. Und ich glaube tatsächlich, auch wenn ich in meinem Freundinnenkreis so umschaue, dass viele Queers ihre Beziehungen als genau das sehen, als eine Art Befreiung vom Patriarchat und dadurch auch als eine große Freiheit und Selbstbestimmtheit. Und das hört sich alles so schön an und ich wünschte, wir könnten hier stoppen. Aber der Vollständigkeit halber dürfen wir das nicht, denn es gibt auch einen ganz anderen großen Forschungsstrang und der befasst sich mit Homonormativität. Wir hatten das letzte Folge ganz kurz angerissen, Dina. Aber das ist ein Konzept, was sich auch sehr stark in queeren Beziehungen wiederfindet. Und da geht es darum, dass sich eben Queers in Beziehungen oft auch trotzdem heteronormativen Strukturen beugen und sich da assimilieren, also anpassen. Ich kann das Wort selber nicht aussprechen, also sagen wir anpassen.
Das wäre jetzt zum Beispiel sowas wie, die ganz klassische Frage, wer ist der Mann hier und wer ist die Frau?
Ganz genau. Und auf der Arbeit zum Beispiel sowas wie, dass man den Druck verspürt zu sagen, dass man heiraten möchte, dass man Haus und Kinder möchte und so weiter. Und diese Einstellung bzw. dieser Druck, sich eben doch wieder so zu verhalten und eben doch nicht das Patriarchat mit der Liebe zu stürzen, den verspüren Queers eben auch und auch gar nicht so wenig. Und das führt genau zu so wieder dann Dating, was eben diesen traditionellen Skripts eher folgt. Ehrlich gesagt kenne ich das auch von mir selbst. Ich hatte das auch häufig im Dating, dass mir irgendwie ich das Gefühl hatte, die Person, die ich gedatet habe, die will entweder, dass ich mehr Mask bin oder mehr Femme bin. Ich weiß nicht, kennst du das, Sylvie?
Ja, voll. Also, dass man, auch man hört das ja auch so überall, ich stehe eher so auf so Masks oder auf Femmes oder whatever. Das ist ja schon so gesetzt und auch auf TikTok oder so sieht man das ja oft, ne? Also, dass man oftmals diese heteronormative Welt übertragen sieht auf Queers. Also, dass Mask Representative People dann Femme Representative People daten und das gar nicht so aufbrechen. Und ich weiß auch, dass eine Freundin von mir, die ist lesbisch und eher Femme gelesen. Und steht aber auch auf eher Femme gelesene Person. Und naja, was soll ich sagen? Das ist nicht so einfach oft.
Ja, kenne ich auch eine Person.
Könnt ihr für die Leute, die mit den Begriffen nichts anfangen können, das kurz einmal übersetzen?
Wir nehmen Sylvie in unser Lexikon auf.
Wir nehmen Sylvie in unser Lexikon auf.
Yay.
Also Femme ist eine Person, eine queere Person, die sich eher stereotyp weiblich zeigt.
Und Mask ist eben das Gegenteil, eine Person, die sich eher stereotypisch männlich präsentiert, also was Kleidung und Auftreten und so weiter betrifft.
Ich habe eine Quizfrage an euch. Und zwar, wenn man in der Psychologie Dinge beschreibt, dann ist es ja meistens so, dass man die auch ganz gut messen kann. Und es ist, bedeutet auch, dass es Varianz auf den Dingen gibt. Also, für Menschen, die oder für Queers, die eher stark in so diesen heteronormativen Skripts daten, was glaubt ihr, erklärt statistisch ziemlich stark, warum die das tun? Das war jetzt sehr abstrakt, ne? Wir machen es nochmal anders. Warum daten Queers in diesen heteronormativen Skripts?
Ja, um sich vor Verurteilung zu schützen, oder? Also ich glaube, das ist ja das gleiche Verhalten wie beim Pick-Me-Verhalten, dass du einfach nicht noch mehr unterdrückt werden willst. Wenn du eh schon marginalisiert bist, dann hast du keinen Bock auf noch mehr Stress.
Okay, war doch nicht so schwer.
Okay, ich wäre nicht darauf gekommen.
Okay, geil. Dann war es doch eine mittelschwere Frage. Genau, und zwar die Studie, von der ich hier erzähle, die hat gemessen, inwieweit die ProbandInnen, die queeren ProbandInnen, internalisierte Queerfeindlichkeit hatten. Also inwieweit die zum Beispiel der Aussage zustimmten, wenn es eine Pille geben würde, die mich hetero macht, dann würde ich die auf der Stelle nehmen. Und Menschen, die dem eher zugestimmt haben, landeten dann eben auch eher in queeren Beziehungen, die sehr heteronormativ gestaltet waren. Und das erklärte die Varianz, jetzt rede ich wieder wie ein Nerd, aber trotzdem tatsächlich sehr, sehr stark. Also es war ein sehr guter Mediator, würde man in der Forschung sagen. Und das fand ich so traurig, weil alleine diese Frage, wenn ich eine Pille nehmen würde, die mich hetero macht, würde ich das auf der Stelle tun, dass da irgendjemand stärker drauf scored. Das ist doch einfach schon nur falsch. Das müssen doch alle klar ablehnen wollen, oder?
Aber ich finde es richtig spannend zu erfahren, dass halt auch Leute in der queeren Community, die sich eigentlich ja ablösen von dem Heteronormativen, dass sie trotzdem ja auch noch so einen hohen Druck erfahren, sich in diese klaren Vorstellungen von Mann und Frau und was macht ein Mann und was macht eine Frau, sich ja trotzdem diesen Druck spüren, sich da irgendwie reinpressen zu lassen, ne?
Ja, ich denke, dass auch dieses Gefühl der internalisierten Queerfeindlichkeit, dass es einfach sehr nah an so Schamgefühlen und so ist, ne? Dass man einfach denkt, so wie man ist, ist man nicht gut und nicht liebenswert und so darf man halt eigentlich gar nicht sein. Und das finde ich so traurig.
Ich glaube, es geht auch so ein bisschen um, in dem Fall auch wahrscheinlich wieder abstrakt gesehen, vielleicht um männliche Validierung. Also, dass du das machst, um halt einfach zu passen in dem System. Und eben dieses sich zu schützen und sich so zu verhalten, dann eckt man natürlich nicht so doll an. Dann wissen alle, ah ja, okay, das ist das Konstrukt, ich kann das darauf adaptieren. Dann sorgt das, glaube ich, nicht so viel für Irritation und man kriegt so Bestätigung auch dafür. Also ganz unterbewusst, glaube ich, ist das schon so, dass man da auch leichter reinfallen kann, als einem lieb ist wahrscheinlich, weil man einfach ja so sozialisiert wird. Also ich glaube, das betrifft uns ja irgendwie alle.
Absolut, da habe ich auch mal eine Studie drüber gelesen, dass das tatsächlich Queers, die sich so auf der Arbeit zum Beispiel verhalten, auch leichter haben, dass die wirklich dann weniger anecken, wenn sie dann eben sogar sagen, ja, und ich heirate auch und ich möchte auch Haus und Kind und eigentlich ist ja alles genauso wie bei euch.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch einfach ein bisschen Sicherheit gibt, ne? Denn das Datingleben, Liebesleben, das ist ja alles schon schwer genug und wir wachsen ja alle, halten diesen klaren Regeln auf. Wie verhalten wir uns im Dating? Der Mann bezahlt, der Mann hält die Tür auf, die Frau sagt nein und dann irgendwann sagt sie, na, oh Gott, ich möchte das eigentlich gar nicht wiederholen, aber ihr wisst, was ich meine. Das sind so diese klaren Dating-Skripts, ne, die man so vorgelebt kriegt, mit denen man aufwächst. Und wenn man dann feststellt, dass man vielleicht gar nicht auf das andere Geschlecht oder dass man queer ist, dann ist man ja aber trotzdem damit aufgewachsen und hat so diese klaren Regeln internalisiert. Und sich dann auch noch neue Regeln auszudenken und das alles über Bord zu werfen, das klingt auch einfach richtig anstrengend.
Voll, und du musst dich ja selber dann auch krass hinterfragen, ne? Weil es ist ja eigentlich quasi fast unmöglich, sich abzutrennen von dem, was man irgendwie so beigebracht bekommen hat als Kind bis ins Erwachsenealter. Und was man eigentlich wirklich will. Also es geht ja fast gar nicht zu trennen, würde ich sagen. Aber ich habe das zum Beispiel auch bei persönlichen Dating-Erfahrungen auch schon die Erfahrung gemacht, wie krass das ist, wenn man quasi queer datet und vorher immer nur hetero gedatet hat, was auf einmal da für Sachen irgendwie ans Tageslicht kommen. So vorher als hetero gelesene Frau war die Rolle klar und wenn man sich nicht so verhalten hat, war man irgendwie nicht normal, in Anführungszeichen. Und dann war man irgendwie so super dominant oder whatever und dann gab es dann eben abwertende Begrifflichkeiten dafür. Und im queeren Dating gibt's ja erstmal keine Regeln, ne? Also wie ihr gerade gesagt habt, es gibt kein Konstrukt eigentlich, sondern das ist frei. Das heißt, man muss sich ja erstmal neu entdecken und merkt dann vielleicht, man passt gar nicht in die Rolle, die man das ganze Leben lang gelebt hat. Und das ist natürlich auch vielleicht beängstigend und, wie du schon sagst, Dina, auch einfach anstrengend. Und ich glaube, das ist so der Punkt wahrscheinlich.
Vor allen Dingen voll viel innere Arbeit, finde ich auch immer. Also ich komme jetzt wieder mit meiner Scham und ich weiß, ich sage das doch, glaube ich, jede Folge. Einmal Scham, aber ich finde das so wichtig, dass wir darüber reden, wie häufig wir uns einfach so ungenügend und nicht liebenswert fühlen, weil das ist so ein ganz uriges Gefühl, was wir irgendwie alle haben. Und ich glaube besonders Queers, weil wir ja von klein auf in diese Scham gepackt werden, weil wir anecken und weil wir eben nicht ins System passen. Und deshalb ist es so unglaublich viel innere Arbeit.
Ja, voll. Und ich meine, wenn du irgendwie ins heteronormative Konzept passt und das gar nicht hinterfragen musst, dann kommst du vielleicht auch gar nicht an diese Punkte. Also dann öffnest du diese Box nie. Die Box oder die Pandora-Box, sagt man? Ich weiß nicht gar nicht, ja. Genau. Die Büchse der Pandora, das meinte ich.
Vielleicht muss die Folge so heißen, die Pandora-Box.
Aber wie ist das denn für dich so, Dina? Also, das finde ich total spannend, auch aus so einer Perspektive, weil ich persönlich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich manchmal Heteropersonen durch so queere Erfahrungen total angegriffen fühlen. Also sie sagen, die Queers dürfen das und wir nicht und so. Das finde ich nämlich auch voll spannend, wie du das so wahrnimmst. Also was wir jetzt gerade gesagt haben und ob du so das überhaupt für dich so bemerkt hast, dass du vielleicht nicht in eine Rolle passt oder vielleicht denkst, ich passe da voll rein. Also wie ist das für dich, wenn das jetzt nicht zu übergriffig ist, kannst du auch nein sagen.
Nee, überhaupt nicht. Also ich muss schon sagen, dass ich das eigentlich eher spannend finde und auch spannend finde, dass, weil diese Regeln, die man ja so für sich annimmt, mit denen man aufwächst, wenn andere Leute das aufbrechen, das gibt einem ja auch so die Chance, das anders zu sehen und die Chance zu sagen, ach, es muss ja überhaupt nicht so sein. Nur weil ich eine Frau bin, muss ich nicht XYZ machen. Also ich finde es eigentlich eher befreiend, dass es durch die queere Szene so aufgebrochen wird. Und gleichzeitig, das habe ich auch, wir haben vorhin ja auch schon drüber gesprochen, ich habe eigentlich gesagt, ich würde das nicht im Podcast sagen, weil es mir ein bisschen peinlich ist, aber jetzt sage ich es doch.
Lieben wir.
Ich erwische mich schon immer noch dabei, wie ich, und das möchte ich eigentlich nicht, aber ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich auch manchmal queere Beziehungen sehe und mich ganz automatisch frage, okay, wer ist jetzt hier der Mann, wer ist die Frau, wie kann ich das alles einordnen? Und ich muss auch gestehen, dass ich das so oft zwischendrin bei der Lea habe und ich das versuche, in mein heteronormatives Konstrukt, was noch in meinem Kopf existiert, wie ich versuche, das so da reinzupressen. Und ich möchte, dass das nicht da ist, aber ich merke halt immer noch, und ich arbeite natürlich auch daran, aber ich merke immer noch, wie das so ganz automatisch passiert, wie ich mich immer noch ganz automatisch frage, okay, ist Lea jetzt eher der Mann oder ist sie jetzt die Frau? Und wie solche Sachen ganz automatisch einfach in meinem Kopf passieren. Und ich hoffe, dass ich die unlearnen kann, also dass ich irgendwie die rauskriege. Und ich glaube, das würde uns allen helfen.
Voll.
Und andererseits arbeitest du ja schon sehr lange daran, das Patriarchat aus Beziehungen zu vertreiben.
Sowieso. Also ich würde tatsächlich auch nicht sagen, dass ich mich in diesen stereotypischen Dating-Skripts wiedergefunden habe.
Einmal kurz die Perspektive als Freundin. Für mich warst du immer eine Vorreiterin in, wie man in Beziehungen für sich einstehen kann und dafür sorgen kann, die Care-Arbeit ordentlich aufzuteilen und all diese Dinge. Vielleicht wird es auch mal an der Zeit, dass wir darüber reden, wie ich mich damals, vor vielen Jahren, vor dir geoutet habe. Weil ich weiß gar nicht mehr, ob du das noch weißt.
Nee.
Weißt du nämlich nicht mehr, ne? Und für mich war das so ein krasser Moment, weil du eine der ersten Personen warst, vor denen ich mich geoutet habe. Weißt du wahrscheinlich auch nicht.
Oh Gott, ich fühle mich ganz schlecht, dass ich mich da nicht mehr dran erinnern kann.
Das ist völlig okay, das ist ja schön, weil es für dich anscheinend gar nicht so viel an der Wahrnehmung von mir verändert hat, aber für mich war es voll der special Moment. Ich weiß sogar noch, wo ich saß, als ich dir das gesagt habe. Ich hatte voll die Beziehungsprobleme zu der Zeit, habe dich angerufen und gesagt, und ich glaube, ich möchte auch einfach keine Männer mehr daten. Und weißt du, was du dann gesagt hast? Weißt du nicht mehr? Franzi, ich habe immer gedacht, eigentlich sollten wir alle in einer Frauenkommune leben und alle Kinder da erziehen.
Ich glaube, das ist auch der Way.
Witzig, dass du das gar nicht mehr weißt.
Nee, da kann ich mich tatsächlich nicht mehr dran erinnern. Nee, aber ich glaube, das ist auch der Weg. Aber ich stelle schon auch immer wieder fest, dass diese traditionellen Sachen, obwohl ich mich ja wissenschaftlich und professionell damit beschäftige, dass es trotzdem immer noch so richtig tief in mir verankert ist. Und das finde ich immer wieder krass, ne? Wie sehr wir einfach alle gebrainwashed wurden.
Voll, das ist das, was ich meinte, dass wir uns irgendwie gar nicht davon komplett abtrennen können. Und ich glaube auch, so dieses, was du sagst mit Frauenkommune, hört sich auch so nett an. Aber wir kennen auch alle Frauen, die zum Beispiel irgendwie so stereotypisch ungesunde männliche Eigenschaften übernehmen, um an gewisse Ziele zu kommen. Und ich glaube tatsächlich, es liegt halt wirklich krass an der Sozialisierung und gar nicht so richtig an, bist du Mann oder Frau, sondern zu welcher Frau oder zu welchem Mann wirst du gemacht. Und ich meine, dadurch, dass wir alle einfach diese Attribute beigebracht bekommen haben und ständig damit beeinflusst werden, ist es ja so, dass in der Regel Männer dieses Verhalten zeigen und deswegen wahrscheinlich diese Frauenkommune. Aber ich glaube, auch innerhalb dieser Kommune, wenn wir dieses heteronormative Bild einfach nicht aufbrechen, wird auch in dieser Kommune, um diesen Gedanken aufzugreifen, wahrscheinlich genau dasselbe wieder ablaufen. Es werden dort auch heteronormative Konzepte drauf gespielt. Und dann haben irgendwelche Frauen dort die Rollen, die Männer vielleicht heute in den Machtpositionen haben. Und das ist ja irgendwie das Spannende, dass wir so Begrifflichkeiten wie zum Beispiel Männer verwenden und damit manchmal was total Unterschiedliches meinen und dass wir es sprachlich gar nicht differenzieren können, weil es aber auch unabtrennbar bei uns drin ist. Und deswegen ist es ja so schwierig. Deswegen finde ich es total stark, dass du diesen Gedanken auch einfach aussprichst, klar benennst und dann aber auch reflektierst, dass das so und so einzuordnen ist, weil ich glaube, viele haben diese Gedanken, aber trauen sich das nicht zu sagen und damit verschluckt man es und bearbeitet es eigentlich ja gar nicht.
Weil es passt halt auch nicht in mein Selbstbild.
Ja.
Und gleichzeitig ist es total normal.
Aber das erklärt natürlich wahrscheinlich auch, warum ich Princess Charming gar nicht so problematisch fand, weil in meinem Kopf ja diese Dating-Skript, so dieses Klare von Mann und Frau, das so fest verankert ist. Und da fand ich eigentlich Princess Charming sogar noch ganz modern für, dass es da mal ein bisschen anders ist.
Aber ich finde auch, damit hast du recht. Also weißt du, das ist ja nicht falsch. Und ich glaube, wir neigen voll momentan dazu, ist so die eine extreme Box zu stecken oder in die andere. Ey, ich liebe Princess Charming. Es ist einfach mein Lieblings-Reality-TV-Format. Auch wenn es da Probleme gibt. Aber ich finde es auch utopisch zu erwarten, von einem Riesenkonzern, dass der direkt alles auf komplett queer, alles 100% richtig macht. So. Und ich glaube, da darf man halt auch nicht man muss ja auch gucken, inwieweit ist das jetzt massentauglich, weil wir leider ja im Kapitalismus leben. Und dann muss das ja irgendwie auch verargumentierbar sein. Und so scheiße das ist, und ich finde es ja auch scheiße, aber man muss ja gucken, ey, wie kriegen wir die Repräsentanz irgendwie dahin? Und trotzdem müssen die ja wahrscheinlich dann auch gucken, wie können sie es verkaufen, so scheiße das klingt und so scheiße ich das finde. Aber es ist halt nun mal das System und dann sind wir ja eigentlich wieder beim Punkt, bei dem wir vorhin schon waren. Mit dem System auch von Princess Charming. So, was machen wir denn jetzt mit Lucia und Lea?
Ich würde sagen, generell sagen wir RTL, die sollen machen Are You the One Queer.
Ja, Mann.
Und die Dina sollte die Matches machen.
Oh mein Gott, das wäre mein allergrößter Traum.
Wir sollten das zu dritt machen.
Wir sollten uns als Forschungsteam da anbieten. Das wäre einfach wahnsinnig toll.
Ich bin einfach eure Praktikantin als Psychologiestudentin jetzt hier. Ich würde es lieben. Ja.
Ich finde Praktikantin, da ist mir zu viel Hierarchie. Wir sind ein Forschungsteam von 3 gleichberechtigten Psychologinnen und Psychologinnen to be.
Das ist ja cute.
Machen wir.
Ihr Lieben, aber das klingt jetzt eigentlich fast nach so einem ganz schönen, wholesome Ende dieser Folge. Aber ich finde, das wird dem Ganzen nicht gerecht. Denn obwohl ich das auch kritisch sehe, dass das System an sich, und ich kann die Lucia und die Celaya verstehen und ich finde es auch gut, dass sie das Ganze so ein bisschen aufbrechen. Ich will mich aber trotzdem nochmal kurz unbeliebt machen. Denn obwohl ich die ganze Situation verstehen kann und ich das schon auch so erklären würde, dass ich mir das erklären würde damit, dass es da auch ein großes Kommunikationsproblem einfach gab. Es war nicht klar abgesprochen, wie gehen wir jetzt mit der ganzen Sache um, wie gehen wir damit um, dass wir unterschiedliche Vorstellungen haben. Das kann ich alles soweit verstehen. Ich finde das auch eigentlich gar nicht so schlimm, dass dieser Sex da passiert ist. Was ich richtig schlimm fand, ist, wie Lucia und Celaya damit umgegangen sind. Und ich finde, da müssen wir einmal drüber sprechen.
Sag mir, was du schlimm fandest.
Also, erstmal, es fängt ja damit an, dass der Lea das beim Date sagt, was da passiert ist. Und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt unbeliebt machen werde, denn ich weiß, dass ja diese Lea alle toll finden. Und ich finde die auch toll. Ich finde, es ist ein toller Mensch. Aber in diesem Gespräch hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich fand das echt schwach, muss ich sagen.
Können wir sagen, verängstigt?
Sie war bestimmt verängstigt. Und ich kann mir auch vorstellen, ich meine, das ist ein schwieriges Gespräch, das zu führen, ne? Ich weiß selber, wie solche Gespräche sind, habe ich wahrscheinlich auch nicht immer ideal gelöst. Vor allem nicht, wenn dann so eine Kamera auch noch auf dich gerichtet ist. Das möchte ich alles auf jeden Fall voranstellen. Und trotzdem finde ich es schwierig. Denn was ich schwierig finde, ist, die sagt der Lea zwar, was passiert ist, aber die sagt der Lea überhaupt nicht dann danach, was Sache ist. Man hat das Gefühl, die wirft dir das einfach da so hin und sagt, ja, jetzt mach damit, was du willst. Und ich finde, sie löst das nicht sehr empathisch. Ich vermisse ein bisschen, dass sie sich versucht, in die Lea hineinzuversetzen oder dass sie der Lea kommuniziert, ich kann mich hier nicht hineinversetzen, ich kann verstehen, dass das total blöd jetzt für dich ist, dass es eine blöde Situation ist. Sie sagt ja auch überhaupt nicht, was jetzt Sache ist, was das jetzt bedeutet. Bedeutet das jetzt, sie will weiterhin da bleiben? Steigt sie jetzt aus? Was ist jetzt zwischen Celaya und Lucia? Oder zumindest sehen wir das nicht, ne? Wir sehen einfach nur, dass die Celaya, der das sagt, die Lea reagiert meiner Meinung nach angemessen, sauer. Ich glaube, die Meinungen gehen hier ein bisschen auseinander. Und dann finde ich diese Celaya fast ein bisschen passiv-aggressiv, als sie dann sagt, ja, ich entscheide mich hier für die Freundschaften. Und ich kann die Lea total verstehen, dass sie damit nicht glücklich ist. Wie habt ihr das denn gesehen?
Also ich habe diese Szene ja, glaube ich, 4-mal gesehen oder so mittlerweile. Ich habe mir auch jegliche Reaction angeguckt und wie gesagt, meine Meinung ist, es war wirklich Rollercoaster bei mir. Ich habe sie jedes Mal anders wahrgenommen. Beim ersten Mal habe ich mich krass darüber aufgeregt, dass Celaya das machen muss. Also dass sie quasi auf das Boot gehen muss und diese Scheiße jetzt lösen muss. Obwohl ich Celaya tatsächlich gar nicht so stark da in der Verantwortung gesehen habe, weil klar, natürlich, doof gelaufen, aber sorry, die hatte ja jetzt gar keine Bindung zur Lea und es war eh problematisch wegen Maike und so, da hat sie ja eh gehadert vor, ne? So, da war ja eh schon so ein bisschen Schwierigkeiten und so. Dann hat sie das gesagt und ich habe mich total darüber aufgeregt, dass Lea so ausrastet. Ich weiß, was geht denn jetzt ab? Warum schreit ihr die so an? Und dann dachte ich mir, als dieses Freundschaftsding kam, was soll das denn jetzt? So, aber dann habe ich es nochmal geguckt, weil dann habe ich auf einmal so Empathie für Lea entwickelt und dachte, also das hat ja jetzt gar nichts damit zu tun, was will die da jetzt hier damit sagen, so. Das fand ich irgendwie ungerecht. Dann habe ich es nochmal geguckt und habe so gemerkt, krass, das ist voll der krasse Cut. Da ist anscheinend nochmal ein Gespräch vorher gewesen. Das wirkt jetzt mittlerweile eher wie eine Reaktion auf irgendwas. Vielleicht wurde da was rausgecuttet. Dann dachte ich so, ja, okay, you need to calm down, Sylvie. Dann habe ich erfahren, durch das Interview, das Aftershow-Podcast-Interview zwischen Lucia und Celaya, dass ja da schon vorher quasi angebandelt wurde und schon in der ersten Folge Celaya anscheinend nur wegen Lucia da geblieben ist. Und dann war ich schon wieder so, was geht denn jetzt? Aber es ist die ganze Zeit hin und her und ich komme irgendwie auch zu der Conclusion, uns fehlen, glaube ich, auch ganz viele Informationen wahrscheinlich, um das Ganze vollwertig bewerten zu können. Und das ist auch irgendwie gar nicht die Position, die ich einnehmen will. Aber trotzdem, ey, was wir sehen da ist eine Celaya, die einfach mega überfordert ist und das vielleicht nicht ganz akkurat gelöst hat. und eine Lea, die wütend wird. Und damit haben sehr viele Probleme. Da frage ich mich auch, haben wir vielleicht Probleme damit, irgendwie wütende Frauen zu sehen? Ist das, weil eigentlich, ich fand es auch angebracht, wütend zu sein, ne? Ob man jetzt quasi so doll wütend das ausagiert, ist eine andere Sache. Aber sie hat ja dann auch wieder zurückgerudert, Lea. So, all in all muss ich sagen, ich bin mega verwirrt. Und bin gespannt, was Franzi sagt, weil ich habe wirklich in dem Moment, also ich habe so viele Emotionen dadurch gemacht eigentlich, dass ich gar nicht so richtig sagen kann, wo ich da stehe, sondern einfach meine Conclusion ist, es war für alle super schwierig und Lea hat einfach die Arschkarte gezogen.
Absolut. Ich muss sagen, bei mir ist es ein ähnliches Rollercoaster und ich kann das jetzt nicht alles wieder von vorne bis hinten aufwühlen. In der ersten Reaktion war es bei mir, dass ich schon ein bisschen perplex darüber war, wie piss die Lea war und dass ich dann erstmal dachte, boah, kann die das sein? Die datet irgendwie so viele Frauen gleichzeitig und jetzt ist sie piss, dass da in der Villa sich auch andere Frauen mögen. Das ist doch klar, damit musst du doch rechnen und bla bla bla. Und gleichzeitig ist natürlich, ich bin immer ein Verfechter davon, eh jedes Gefühl erstmal valide. Ist halt die Frage, wie wir damit umgehen und ich fand sie dann sehr pissig. Andererseits kam dann auch dieses bei mir, dass vielleicht wir einfach wirklich auch ein Ding mit wütenden Frauen haben und ich eigentlich immer überall sage und in meinem Buch 10-mal schreibe, wir müssen Frauen Wut zulassen und dann sehe ich das und bin selber so, warum ist sie jetzt so pissig? Ist vielleicht auch ein Problem? Vielleicht ist das Patriarchat auch in mir? Deswegen, ich finde es okay, dass sie wütend ist und wie gesagt, sie ist dann ja auch zurückgerudert und insofern, ja, da ist einfach sehr viel Verletzung im Raum, wäre meine Schlussfolgerung von allem und Angst von der Celaya. Also ich finde nicht, dass sie es so schlecht gelöst hat, sondern fand es mutig und ich habe, sie sagt ja, glaube ich, auch in diesem RTL-Podcast, dass es so richtig aus ihr rausgepasst ist, weil sie einfach nicht genau wusste, wie sage ich das jetzt und es wäre so wichtig, dass das rauskommt und irgendwie habe ich da einfach jetzt Empathie mit allem.
Ich will da mal kurz überleiten, denn ja, ich fand das von Celaya nicht gut gelöst und ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie ich das von der Lucia einordnen würde. Und da möchte ich kurz vorweg sagen, ich finde Lucia eine tolle Frau. Ich bin ein Riesenfan, ich bin sehr froh, dass sie dabei war. Aber wie die ganze Sache löst, dieses Gespräch zwischen Lucia und Lea bei der Happy Hour, das fand ich nicht, ich drück's mal nett aus, ich fand es nicht so elegant. Denn was wir da ja sehen, ist, dass die Lucia vor der Lea sitzt und einfach nur fragt, willst du irgendwas wissen? Und ich kann mich in die Lucia hineinversetzen. Das war bestimmt total nervenaufreibend, unangenehm. Man weiß nicht, was man da sagen soll. Aber ich hätte mir einfach was anderes gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass sie Verantwortung übernimmt. Und ich hätte mir eine klare Ansage gewünscht, dass sie die Lea ein bisschen abholt, dass sie sagt, was ist ihr Standpunkt, was will sie sich, was wünscht die. Und stattdessen sitzt sie da irgendwie sehr, empfinde die da als sehr abweisend und kalt und auch desinteressiert. Und da tut die Lea mir dann einfach total leid, ne? Denn die haben ja erst gerade eine Nacht verbracht, die waren sich so sehr nah. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass die Lucia so offen und ehrlich sagt, wo sie steht, was das jetzt für sie bedeutet und dass sie vielleicht auch ein bisschen Verständnis und Empathie für die Lea zeigt. Denn es können ja auch mehrere Sachen gleichzeitig wahr sein, ne? Die Lucia, die hat offensichtlich keinen Vertrag unterschrieben mit der Lea. Da gibt's keine Absprachen, haben wir auch festgestellt. Das ist ein Problem. Und deswegen, klar, die kann machen, was sie will. Aber gleichzeitig finde ich es halt auch verständlich, dass Lucias Entscheidung, die sie für sich selber nur getroffen hat, die schon, ich würde die schon als ein bisschen egoistisch einordnen. Aber sie kann egoistisch sein, aber sie ist egoistisch. Dass das die Lea verletzt, ist ja halt genauso valide, ne? Und ich finde das ein bisschen schwach, sich jetzt so dahinter zu verstecken, zu sagen, dass Princess Charming ja eh irgendwie ein hierarchisches, weirdes Machtkonzept ist. Und ja, das ist es, das steht außer Frage. Aber im realen Leben hätte ich schon mir gewünscht, dass sie sich in jemand anderen hineinversetzt und dass sie einfach sagt, Lea, ich hatte Sex mit der Celaya, wir haben vorher die Nacht verbracht. Ich kann mir vorstellen, dass sich das für dich jetzt total kacke anfühlt. Aber ich habe hier gemerkt, dass ich mich nicht auf diese monogame Sache einlassen kann und es tut mir leid, wenn ich das verletzt und deswegen bin ich raus, aber ich wünsche ihr das Beste und dann vielleicht eine Umarmung, das hätte ich elegant gefunden und wie sie das jetzt löst, kann ich verstehen, aber es finde ich einfach sehr unempathisch.
Also ich, Hot Take, ich kann es nicht verstehen. Ich habe schon im Prinzip so, ich kann verstehen, dass die Situation richtig scheiße war, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich könnte das auf einer so natürlich empathischen Weise nachvollziehen. Ich glaube aber, wenn ich das jetzt so kognitiv bewerte und einfach so gucke, was ist da passiert, für mich wirkt es halt so, ja, man begründet das so mit dieser Rebellion gegen das Konzept und nimmt halt in Kauf, dass eine Person verletzt wird. So. Und ich glaube, das ist halt, der Wert ist so stark bei Lucia, zumindest ist das meine, meine Annahme, dass das andere einfach dann nicht mehr so viel zählt. Und das finde ich persönlich aus persönlicher Sicht schade, weil Lea halt auch irgendwie nichts für ihre Position kann. Also natürlich haben die sich alle dafür beworben und ich glaube alle als KandidatInnen und eine wird dann ausgesucht als Princess. Aber im Endeffekt kann sie ja auch nichts für das Konzept an sich. Und dann so finde ich das schon hart für Lea. Und vor allem, wenn eine Person monogam ist, zu erwarten, dass die so vollkommen frei leben kann und mit diesem Konzept klar ist, auch wenn sie dort polydatet, ist vielleicht auch ein bisschen, weiß ich nicht, zu hoch gegriffen, weil natürlich, also dann vor allem finde ich bei einer monogamen Person oder die damit schlechte Erfahrungen gemacht hat, müsste man ja eigentlich noch sanfter sein, weil diese Person ja wahrscheinlich sehr viel schneller verletzt werden kann. Und ich hatte schon das Gefühl, so am Anfang kam ja Lea in die Villa und Lucia ist ja direkt auf sie zugekommen und hat gefragt, wollen wir reden? Und Lea hat ja dann erstmal Nein gesagt und da eine Grenze gezogen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, weil es da noch sanfter war, dass diese Reaktion, dieses Nein, ich komme auf dich zu, dieses ich habe hier die Kontrolle, dass das natürlich genau das aufgewühlt hat. Ich wollte schon getriggert sagen. Also dieses aufgewühlt hat, dieses sie steht oben. Und ich glaube, also das ist meine Interpretation, dass das dazu geführt hat und auch vielleicht, dass Celaya traurig war und sie mit Celaya vor allem fühlt. Ich meine, die sind jetzt ein Paar, die haben, ne, falls ihr es noch nicht wusstet, zuhörende Leute, die beiden sind ein Paar. Jetzt habe ich es released. Ich hoffe, ihr wolltet das nicht am Ende oder so droppen. Egal. Sie schütteln den Kopf. Auf alle Fälle habe ich den Faden verloren, aber ich glaube, dass das so ein bisschen dazu geführt hat, dass so diese Kommunikation sehr rough war dann, als es zum Gespräch kam. So dieses Lea entscheidet jetzt auch noch, wann wir dieses Gespräch führen. Sie steht oben und ich habe eh keinen Bock auf dieses Konzept. Ich will Poly leben und so, dass das auf alle Fälle so kreiert hat.
Oh, Silvi, da hast du so einen guten Punkt. Das würde so viel Sinn machen. Das ist mir gar nicht so richtig aufgefallen, aber das würde das total erklären, weil für mich kam das einfach so völlig aus dem Nichts, so eine kalte. Ich werde es jetzt kalt und hart nennen, denn für mich hat es sich sehr kalt und hart angefühlt, wie Lucia das Gespräch geführt hat. Aber wie du das sagst, würde das total erklären. Das macht es für mich auf jeden Fall nachvollziehbarer.
Absolut. Und ich finde auch, was für deine Interpretation spricht, ist, dass sie vorher einmal sagt, dass sie findet, die Lea trägt Masken an dem Abend. Das heißt, oder meine Interpretation davon ist, dass sie die Lea als so kalt wahrgenommen hat und als so abgegrenzt. Und ich glaube, also ich habe die Lea auch so wahrgenommen. Die Lea war verletzt und hat zugemacht und hat gesagt, so, ich gehe zu den Leuten, bei denen ich eine realistische Chance sehe, rede mit denen und bin abgegrenzt der Lucia gegenüber. Ich muss dieses Gespräch irgendwie noch führen, aber ich habe die Lea auch als also kalt beziehungsweise abgegrenzt halt wahrgenommen. Und ich glaube, dass das was war, was in der Lucia dazu geführt hat, dass sie das eben auch war und gesagt hat, also dass sich sozusagen dann an beiden Fronten einfach die Masken entwickelt haben, dass die Fassaden hochgekommen sind und dass es dann einfach dadurch kein schönes Gespräch mehr war, weil sich keine mehr verletzlich machen wollte und sie deshalb auch einfach nicht mehr im Guten so auseinandergehen konnten, was eigentlich schade ist, weil da war ja eine wahnsinnig schöne Verbindung. Ich wünschte auch, die hätten das anders lösen können. Und ich meine, wenn man in die psychoanalytische Theorie guckt, dann ist es ja auch so, dass Masken sich entwickeln immer dann, wenn man mit dem authentischen Ich sozusagen nicht mehr weiterkommt, weil man Angst hat. Und zwar zum Selbstschutz, zur Abwehr und zur Anpassung. Und ich finde, das sieht man eigentlich an beiden einfach in dieser Szene.
Wobei, also ich konnte halt voll verstehen, warum Lea so erstmal so eine Schutzmauer hochfährt. Also da konnte ich halt voll mitgehen. Weil natürlich, da ist ja schon eine Verletzung passiert und das war ja bewusst. Und ich glaube, ich hätte mir persönlich halt auch gewünscht, dass das Gespräch anders gelaufen wäre, weil im Prinzip war ja Lea diejenige, die verletzt worden ist. Und ich glaube, deswegen kann ich da auch, also ich verstehe beide Seiten, aber ich kann, glaube ich, in dem Moment mehr Empathie vielleicht, wenn man das jetzt austarieren möchte, für Lea aufbringen, aber kann auch halt verstehen, dass das vorher halt einfach auch alles kompliziert war und konstruiert war. Und ich glaube auch, dass das der Punkt ist, den gerade so viele richtig scheiße online finden und dass dadurch halt gerade so zwei Lager entstehen, die so super extrem sind irgendwie in ihrer Haltung. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele vergessen, das, was du gesagt hast, Dina, dass beide Sachen koexistieren können. Also dass wir beide Sachen angucken können und sagen können, ja, es ist wahr.
Absolut. Und es ist valide und auf eine Art nachvollziehbar.
Voll. Und ich glaube, so persönliche Sachen spielen halt natürlich mit rein, was man besser nachvollziehen kann, kann ich mir vorstellen.
Weißt du, was ich mir auch gedacht habe? Ich glaube, dass eigentlich wahrscheinlich viele von uns im Leben schon mal leer waren und uns jemand durch sein Verhalten verletzt hat. Und dass wahrscheinlich auch fast jeder von uns schon mal Lucia war und einfach sein eigenes Ding durchgezogen hat und dadurch andere Menschen verletzt hat. Und wahrscheinlich je nachdem, was man gerade als letztes erlebt hat oder was gerade am meisten einem bewusst ist, stellt man sich dann gerade auf die Seite, weil man sich damit identifizieren kann. Aber ich glaube, gerade dadurch, dass man sich mit beiden wahrscheinlich identifizieren kann, dass jeder schon mal sowas durchgemacht hat, ist es wahrscheinlich auch so aufgeladen, ne? Weil man sich da so richtig gut hineinversetzen kann. Also ich war auf jeden Fall schon Lea und ich war auf jeden Fall auch schon Lucia.
Ja, auf alle Fälle.
Same.
Definitiv.
Sollen wir mal gucken, was die Kohorte dazu sagt?
Unbedingt. Ich glaube, unser Fazit ist ja, wir können beide verstehen, oder?
Ja, definitiv.
Ja.
Aber ja, ich sehe total die Achterbahn, die hatte ich auch, dass ich die ganze Zeit switche und mir denke, was macht Lucia da? Und dann denke ich mir wieder, ja, sie hat andererseits keinen Vertrag unterschrieben. Also ich hatte auch wirklich dieses Wechselbad der Gefühle und ich glaube, es hatten viele Leute. Und ich glaube, es ist wichtig zu sagen, man muss sich nicht entscheiden. Wie sieht die Kohorte das, Franzi?
Gar nicht so anders als wir. Nämlich, ich kann beide verstehen, haben 43% angegeben. Dann, ich kann Lucia verstehen, haben 11% angegeben. Und ich kann Lea total verstehen, haben 46% angegeben. Also schon noch die meisten. Aber die Hälfte hat eben auch angegeben, fast die Hälfte, dass sie beide total verstehen können. Also die Kohorte scheint, das mit dem verschiedene Dinge können koexistieren, auf jeden Fall auch so zu sehen.
Das ist doch nur, weil die euren Content so konsumieren. Euer guter Einfluss.
Wir haben das auf jeden Fall auch schon sehr oft gesagt, dass Menschen vielschichtig sind und dass viele Dinge koexistieren können.
Ich glaube tatsächlich, dass die meisten Leute das so sehen, aber dass im Internet natürlich die Leute mit den extremsten Meinungen sich immer melden, ne? Wodurch das dann so scheint, als würde es eigentlich vor allem so zwei klare Lager geben. Obwohl wahrscheinlich, glaube ich, nur die Leute mit den extremen Meinungen die lautesten sind.
Wahrscheinlich, ja. Voll.
Aber ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor für die Leute, um die es geht. Also ich möchte nicht in Lucias Haut stecken, ich will nicht in Leas Haut stecken, ich will nicht in Celeas Haut stecken. Und vielleicht als Abschluss ist es auch nochmal ganz wichtig zu sagen, wir haben jetzt 1,5 Stunden darüber geredet, sind ins Detail gegangen, haben über diese Menschen geredet und ich finde das ist auch okay, das sollte man machen. Ist auch wichtig, das einzuordnen. Wir können ja, haben wir auch gelernt, total viel darüber lernen, ne, durch Trash-TV. Aber ganz wichtig, wenn ihr zuhört, bitte schreibt den Leuten keine fiesen Nachrichten. Greift die nicht an, beleidigt die nicht persönlich. Wir können ja auch immer nur bewerten, was wir gesehen haben. Und Silvi, du hast das auch ganz schön immer wieder zwischendurch gesagt. Es wurde mit Sicherheit ganz viel rausgeschnitten, denn es ist eine Folge von einer Stunde, die fasst mehrere Tage zusammen.
Und die Strukturen von der Produktion darf man natürlich auch nicht vergessen, ne? Also, dass da auch die Bindung mit der Princess einfach nicht so doll ist, wie vielleicht in den vergangenen Staffeln, dass Polyamore Leute gecastet werden für eine Princess, die eine monogame Beziehung sucht, ist natürlich total einladend für Drama, für Eskalation, für Differenzen. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch ganz bewusst so gesetzt wurde.
Die haben das ja von Anfang an auch total in die Richtung gelenkt und haben schon der erste Banner war bei Lucia, ja, ist Poly. Aber bedeutet das, dass wir nochmal zusammenkommen, sobald es ein queeres Dating-Format gibt, was nicht hierarchisch ist?
Tatsächlich würde ich mir wünschen, dass wir schon vorher nochmal zusammenkommen. Denn ich weiß nicht, wie lange das dauern wird.
Ja, ich würde es mir auch wünschen.
Franzi, was ich mir vorstellen würde, ist, dass wir vielleicht einfach mal die Kohorte fragen, wann wir die Silvi wieder einladen sollen, ob die da tolle Ideen haben, bei welchem Format.
Ich habe gehört, es kommt ja auch die B-Bachelorette.
Das würde sich natürlich anbieten.
Aber wir lassen der Kohorte da mal freien Lauf.
Und dann hat die Silvi natürlich auch noch ein Mitspracherecht.
Hey, ich würde mich voll freuen. Es war richtig schön.
Silvi, es war so schön, dass du da warst. Wir hätten keine bessere erste Gästin haben können. Was für eine Ehre.
Richtige Ehre, Mann.
Also was für eine Ehre für uns. Was für eine Ehre für uns. Ich möchte gar nicht auf Wiedersehen sagen, weil es so schön war. Und dann bedeutet es, ist die Folge zu Ende.
Wir sagen einfach bis bald.
Ihr Lieben, außerdem Wenn ihr mehr von der Sylvie hören wollt, dann guckt unbedingt in die Shownotes, weil da werden wir alles von ihr verlinken. Ihren hervorragenden YouTube-Kanal, wo ihr ganz tolle Reactions und Analysen findet. Unter anderem zu dem Treadwife-Trend und zu Princess Charming. Ganz tolle Analysen. Ihr Instagram ist auch hervorragend. Da gab es neulich Videos von Taylor Swift. Kann ich euch empfehlen. Und dann sehen wir uns alle schon ganz bald wieder.
Bis bald.
Bis bald. Das war Psychologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, eine Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.